Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat 186 mit Nils und Nick am Mikrofon hier natürlich. Und es geht heute um ein weltbewegendes Thema für mich. Ich habe Nils versucht zu überreden, dass ich in Rot mit meinem Mullet-Setup, Roadbike mit Auflieger starte und wir mal alle zusammen herausfinden, was dabei rauskommt. Ob Nils sich hat überzeugen lassen, das hört ihr im Podcast. Und außerdem gibt es heute also eine riesen Check-Tipp und was auch immer Liste, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die ihr noch abarbeiten könnt, wenn ihr noch für die großen Rennen, die jetzt ankommen, für die Sommerrennen, ein bisschen Performance, vor allen Dingen ums Radfahren ging es heute, rausholen wollt, was Material angeht. Da gibt es heute auch richtig, richtig viel in der Episode. Und das war es eigentlich schon. Am Ende noch ein bisschen Dummlaberei.
Nee, und wer den Ironman Lanzarote gewinnt.
Ah ja, das natürlich auch. Das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich würde sagen, wir springen schnell in die Werbung und dann geht's hier ab.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Im Triathlon-Chat drin und Nils, ich habe gestern ein riesen Fass und Thema aufgemacht. Und über das müssen wir hier diskutieren. Ich meine, du hast deine Meinung jetzt so lapidar, sag ich mal, schon in meine Kommentare vom Insta-Post gedroppt. Aber ich erzähle dir nochmal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Ich war ja im Windkanal in Belgien bei Ridley. Das war schon geplant und eigentlich hatten wir geplant, so TT-Setup zu optimieren, zu gucken, BTA, welches Flaschen-Setup, Hydration, Suit und so weiter. Und ich war dann da und dann war so ein bisschen morgens Bikefitting gemacht und dann kam irgendwann Kenneth rein und meinte so, wir haben ein kleines Problem. Die vorher im Windkanal waren, die haben die Befestigung für das Rad vorne geschrottet. Weil das ist so eine Schraube und bei diesen ist ja immer so, bei den Systemen im Windkanal und so, wo die das Rad halt halten, die Dinger sind halt natürlich nicht, dass du da mit dem Hammer draufhauen kannst. Also das ist halt alles natürlich sensibel, dass es genau genormt ist, dass du es rausrechnen kannst und so weiter. Und dann sind wir erstmal Mittagessen gegangen und ich sollte eigentlich um 11 im Windkanal und 16:30 konnte ich dann rein. Das heißt, es war natürlich dann nicht mehr so richtig viel Zeit für alles, was wir irgendwie testen wollten und was wir vorhatten. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe aber, oder wir hatten wenn wir am Ende noch Zeit haben, dann testen wir nochmal einmal das Roadbike, das Noah Fast 3.0 gegen das Triathlonbike, das Triton Fast. Weil Ridley, die haben, kannst du im Konfigurator auch auswählen, dass du zum Beispiel für das Aero Straßenrad, was ich fahre, direkt so passende Clip-Ons, da ist dann der passende Adapter bei und so kannst du dir auswählen. Das hatte ich schon beim Prozess, wo ich meins konfiguriert habe und so gesehen und dachte schon so, das ist ja, also würde mich schon mal interessieren, wie viel Unterschied das jetzt wirklich ist zum TT-Bike dann. Und klar ist es immer so, dass die Frames nachher nicht mehr den riesen Unterschied machen, sondern natürlich die Einstellbarkeit, wie kommst du in eine Position, wie steil geht der Sitzrohrwinkel und dann vor allen Dingen noch bei den Triathlon-Rädern, wie kannst du Storage unterbringen, wie kannst du Flaschen unterbringen und das macht dann natürlich am Ende den Riesenunterschied, wo du nochmal richtig viel sparen kannst dann auch an Watt. Aber dann haben wir halt gesagt, okay, das jetzt alles krass zu optimieren, die Zeit haben wir nicht mehr, entweder kommst du nochmal wieder, da können wir noch Daten gucken, aber wir können das noch testen. Und dann haben wir einfach ein paar geile Fotos gemacht und haben das nochmal getestet und haben dann nicht, glaube ich, 1:1 die Position, aber schon so nah, wir konnten eben die Position dran. Klar, Sitzrohrwinkel ein bisschen steiler auf dem TT, einfach weil die Bauweise ja auch anders ist und die Geometrie vom Rahmen. Aber halt vorne gleicher Winkel, die gleichen Extensions, gleich eingestellt. Und da war der Unterschied 3 Watt. Das ist krass. Und da hab ich mir gedacht, auf dem Roadbike, wenn ich jetzt nochmal Glück habe und Lasse Ibert hat nochmal einen Tag Zeit und kann mir da noch so ein paar Teile 3D printen, dass ich irgendwie da noch ein BTA zwischensetzen kann und irgendwie keine Ahnung, was er noch für Ideen hat. Weil mir kam dann echt der Gedanke und das habe ich dann ja auch so gepostet, wenn das, und eigentlich wusste man es ja, dass die Frames und so gar nicht einen riesen Unterschied machen, sondern dass es am Ende dann, klar, du hast die Dropbars beim Rennrad noch und eben, du kannst halt noch ohne Ende dran bauen, was es dann entweder neutral ist beim Triathlon, Zeitfahrrad oder vielleicht es sogar noch schneller macht, wenn dann eben noch unten Storage-Systeme drankommen oder oben auf Tube oder noch eben die BTA-Systeme, die ja halt dann dafür gebaut sind, die Trinksysteme. Und dann dachte ich so, ja, wenn man das andere aber auch optimiert und für super viele Leute, ich meine, es macht ja auch total Sinn, einfach ein geiles, schnelles Roadbike zu kaufen. Und dann kann man da einfach Clip-ons dran machen. So. Und das ist ja auch beim Noah, der Sitzrollwinkel ist ja viel, viel steiler. Das Krasse war dann beim Bike-Fitting, meinte der dann so, ich hatte mein altes TT noch mit, das Giant. Und er meinte so, ja, also die Position kann ich dir 1:1 auf dem Noah einstellen. Weil das halt, also das Giant hatte ja noch nicht so einen progressiven Sitzrollwinkel oder so steil, wie du es halt jetzt einstellen kannst, teilweise bei den modernen Zeitfahrrädern oder Triathlon-Rädern. Und da meint der Bike-Fitter, kein Problem. Also deine Position, die du auf dem Giant fährst, können wir 1:1 auf dem Noah Fast hinbauen, dann nicht so.
Auch, ja, auch mach. Muss kurz zwischen, also auch von der Länge her, weil das ist ja ein Punkt.
Ja, ja, weil ich ja einen 130er Vorbau habe und mit den Extensions, die kannst du halt auch noch raus und reinschieben. Die sind halt auch super, super flexibel von der Länge, was du da machen kannst. Und genau, also Sitzrollwinkel, Nachsitz, die Länge, konnten wir alles genau nachbauen. Und dann mit den Spacern kannst du ja die Überhöhung auch genau einstellen. Also ich könnte tiefer oder höher gehen, kann ich auch noch, wie ich mich halt wohler fühle. Aber 1:1, die Position können wir halt nachbauen. Natürlich ist der Lenker dann ein bisschen anders, weil der von Lasse leider nicht drauf passt. Das wäre ja noch so Jackpot gewesen, weil da fühlst du dich natürlich am wohlsten. Und ich habe diesen Mono-Grip, den ich gewöhnt bin, der brutal steif ist, was natürlich nochmal viel, viel geiler wäre. Aber der Lenker läuft vorne auch so zusammen, dass ich halt super ähnlich greifen kann. Aber trotzdem ist die Position natürlich dann so vom Gefühl her nicht 100% 1:1, aber halt wirklich 97%. Und dann war sie halt dann im Windkanal nur 3% langsamer. Wir haben dann am Triathlonrad noch ein paar Sachen verändert und konnten dann auch nochmal 20 Watt sparen.
Vom Triathlonrad zum Rennrad-Setup.
Ja, genau. Also was schon 3 Watt schneller war, ja, das Triathlon-Setup und dann nochmal 20 Watt schneller das Triathlon-Setup. Aber das waren dann halt so Sachen wie Between the Arms Bottle-Setup und solche Geschichten und nochmal ein bisschen tiefer runter. Also Sachen, die man theoretisch, ich kann sie jetzt natürlich nicht testen, weil die Zeit nicht da ist oder der vielleicht kriege ich nochmal einen Windkanal-Slot, mal gucken. Aber vor Rot wird es halt eng. Aber Sachen, die man in meiner Vorstellung auch auf dem Rennrad hinkriegen würde. Und dann habe ich, seitdem kriege ich diesen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf, einfach das zu machen, weil ich bin natürlich jetzt auch, und ich bin dann heute, also da kommen wir dann jetzt nochmal weiterhin, heute das erste Mal mit dem TT unterwegs gewesen. Das habe ich dann leihweise trotzdem mal mitgenommen, um so beide Optionen jetzt zu haben für Rot. Super geil, hat Ridley mir gesagt, okay, wenn du willst, kannst du es bis Rot dir leihen und dann gibst du es zurück. Und ich weiß aber noch nicht, das ist so, der Sitzrohrwinkel war dann noch steil eingestellt und ich hatte gefühlt viel weniger Druck. Das liegt natürlich alles daran, weil ich noch gar keine Kilometer auf dem Zeitfahrrad gefahren bin dieses Jahr. Und ich meine, nächstes Wochenende ist Race Week, Neuseeland, man.
Vereinsmeisterschaften.
Vereinsmeisterschaften, die sind ja auch schon wichtig. Und ich bin halt dieses Noah-Setup total gewöhnt und fühle mich darauf wohl. Und das muss man natürlich auch sagen, so, ich meine, das ist jetzt für Neuseeland, da gibt es keine Abfahrten und schnellen Kurven und sonst was. Das ist halt nur geradeauskurs, aber so Handling-mäßig und so ist natürlich so ein Roadbike auch noch viel geiler. Aber ja,
wobei die
ja
in.
Ja, das ist egal. Okay, lass den Punkt, streich den wieder. Streich den
also
wieder.
Du hast 2 Serpentinen in Rot. Also, oder
streich
einen,
ihn. Stopp,
also.
stopp. Ja, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Na gut, du hast meine Meinung dazu gelesen. Was ich tatsächlich, du hattest mir ja vorher schon geschrieben, du hast mir das erstmal das Bild geschickt, wo ich schon wirklich sehr beeindruckt war, wie gut du auf dem Rennrad drauf saßt. Also, und da habe ich tatsächlich auch gedacht, das ist krass. Das ist eigentlich nahezu die Position, ohne dass ich das wusste. Das habe ich jetzt eben auch das erste Mal gehört, die du auf dem Giant hattest, weil du ja tatsächlich auch recht kompakt eigentlich sitzt für die Verhältnisse, wie man sich heute fittet, weil das Geheimnis ist ja eigentlich lang zu werden und dann halt die Ellbogen.
Ah, kann ich auch nochmal sagen, meint er jetzt im Windkanal auch, mal drauf achten, zum Beispiel kann man mal anfangen, Kaspar Stornis.
Stimmt,
und auch viele Sachen mit diesen breiten Helmen, meint er, seitdem diese großen breiten Helme, diese Darth Vader Helme da sind, sieht er auch so jetzt so Movies da und so, waren wohl irgendwie im Windkanal, sieht er, die auch diesen großen Abus-Helm fahren, ist immer wieder die kompaktere Position die schnellste. Und da hat er mich auch mal ganz kompakt draufgesetzt und das war nochmal 8 Watt schneller. Aber ich musste die Position 4 Minuten halten und danach war so, oh, raus, ich kann nicht mehr. Also ich könnte es auf gar keinen Fall fahren, auch für die Langdistanz nicht. Aber das wäre auch bei mir nochmal deutlich schneller gewesen.
Kompakt. Aber du machst ja keinen Einzelzeitfahren, sondern Triathlon.
Nein, ja.
Das ist der ganz, ganz große Unterschied natürlich. Auch die Zeit, das fand ich zum Beispiel super interessant. Ich weiß nicht, ob du den Giro verfolgst. Und das war ja ein Einzelzeitfahren von 2 Tagen.
42 Kilometer
einfach Topf eben an der Küste lang, wo ja einige Leute noch gesagt haben, dass Jonas Vingegaard wahrscheinlich nicht so in der Form ist. Ich glaube, das ist das schlimmste Zeitfahren, was du für so einen 58-Kilo-Mann machen konntest. Und er hat dann ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Interview gesagt, it was terrible. Das war halt einfach furchtbar. Und die hatten 20 Kilometer ohne Kurve. Also du bist halt einfach 20 Kilometer in Position gefahren und dass du dann natürlich einen Filippo Ganna, der irgendwie wahrscheinlich an die 80 Kilo ranwiegt, dass der natürlich dann dementsprechend schneller fährt als ein Jonas Vingegaard, ist ja mehr oder weniger klar. Also das muss ich auch ein bisschen grinsen, weil das haben ja auch viele Experten gesagt und haben dann auch immer das Zeitfahren von der Tour de France von vor 3 Jahren, glaube ich, oder von vor 4 Jahren herangezogen, was halt super kopiert war und wo er selber auch gesagt hat, das war der Tag seines Lebens, wo er ja auch noch die Abfahrten aus der letzten Rille gefahren ist, wo er ja irgendwie auch noch einmal fast abgeschmiert wäre. Also es war ja wirklich krass. Und da hat er auch gesagt, was ihm halt unfassbar jetzt schon wehtat, waren die Glutes, also die Po-Muskulatur. Und das ist natürlich etwas, was man fürs Laufen nachher ganz extrem braucht. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch den Hauptunterschied macht. Also natürlich bist du mit dem TT auch nochmal schneller. Und ich glaube, gerade auch in Rot, diese langen Abschnitte, wo du ja jenseits der 50 km/h fährst oder an die 50 km/h ran und halt 52, 53, 54 fährst, da sind ja wirklich sehr, sehr viele Abschnitte, wo du so schnell bist. Das ist ja auch eine der Sachen, die den Kurs so schnell machen, wenn man den abfährt. Also viele von euch, die das erste Mal in Rot am Start sein werden, die das Glück hatten, einen Startplatz zu bekommen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, die Strecke nochmal abzufahren, macht das. Das ist definitiv immer gut, eine Strecke zu kennen. Die Abfahrten, wir haben es gerade angesprochen, ist eigentlich nur die Abfahrt. Was ist das runter von? Nee, Greding ist es nicht.
Doch. Ja, doch,
ist
Greding. Du fährst Greding. Greding hoch, über dann in diese Wellen, Falls Flat rein und dann geht es in die Serpentinenabfahrt und dann 3 oder 4 Serpentinen.
Genau, das ist auch die Stelle, wo Frodo das eine Mal gerade ausgefahren ist.
Also ja.
die Abfahrt, da kann man tatsächlich ein bisschen durch Kenntnis was rausholen. Wir sprechen davon, dass man dann vielleicht 1 Minute bei den 2 Runden, wenn man sie 2-mal runterfährt, die Abfahrt schneller fahren kann, was für 99,9% nicht wichtig ist, aber für die vorne natürlich schon von Bedeutung ist. Aber trotzdem gibt einem das natürlich immer eine Sicherheit. Und sehr häufig habe ich das tatsächlich von den Athleten gehört, dass wenn sie die Strecke abgefahren sind, dass sie alle gesagt haben, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die so schnell ist. Mhm. Das gibt es doch gar nicht, die ist doch nicht so schnell. Es hängt tatsächlich sehr viel vom Wind ab, weil der Wind, glaube ich, immer mehr oder weniger aus einer Richtung kommt, was die Strecke dann sehr schnell macht. Wenn er von der anderen Richtung kommt, ist es sehr unglücklich, weil man dann, glaube ich, viele freie Flächen hat, wo man normalerweise Rückenwind hätte, wo man dann halt dementsprechend Gegenwind hat. Aber das ist sehr, sehr selten der Fall. Und man hat halt einfach wirklich viele Abschnitte, wo man sehr lange, sehr schnell fahren kann, wohingegen man kurze Abschnitte hat, wo es steil berghoch geht. So Lara Berg, Greding haben wir angesprochen. Da muss man dann halt kurz mal viel Watt produzieren und dann hat man wieder sehr, sehr lange Abschnitte, wo man sehr, sehr schnell
Da komme ich
fährt.
Mit dem Rennrad.
Die kurzen steilen Stücke. wo du mit deinem Monokettenblatt richtig Druck machen musst. Das wollte ich eigentlich noch fragen, müssen wir kurz zwischenhaken. Da haben wir nämlich nicht drüber geredet bei deinem Mallorca-Recap. Das müssen wir jetzt nochmal kurz. Ich werde auch diesmal den Faden nicht verlieren. Ich habe ihn beim letzten Mal auch wieder gefunden. Jetzt weiß ich, um was es geht. Wie war das auf Malle?
Perfekt.
Du bist 50 gefahren und hinten als größtes 10,32.
10,46. Nee.
10,46.
Das ist ja das Geile. Ich bin ja die Gravel-Gruppe gefahren. Und ich habe ja die Gravel-Gruppe dran. Die ist jetzt übrigens auch an dem Zeitfahrrad dran. Und damit mit 50,10 hast du ja einen größeren Gang als 54,11. Mhm. Und mit 50,46 habe ich einen kleineren Gang gehabt als sonst an meinem SR6 mit Kompaktkurbel und normalem Shimano 11-fach. Was war das? 38, 36, weiß nicht, was ich denn vorne habe und hinten 28 oder so.
Okay, damit
hast du einen leichteren Gang und einen dickeren Gang mit diesem Setup. Und das war so geil, nur hinten schalten, nicht irgendwie Kette vorne runter, sonst was, alles auf dem großen Blatt. Super, super geil. Das Einzige, was natürlich so ist, wenn man mit der Trittfrequenz Probleme hat oder man immer nur so einen Wohlfühlbereich hat, dann kann es mal sein, dass du bei dem Setup so gerade, wenn du so, keine Ahnung, mal, ich glaube, sowas war um die 34, 35 km/h rum und so. Es gibt so ein, zwei Stellen, wo du dann diesen einen Gang, der dir dann einfach fehlt, diese eine Option, aufgrund des Setups, weil du dann ja nur 13 Gänge hast. Aber bei mir ist es eben so, ich kann eine 95er Kadenz fahren, ich kann aber auch eine 70er fahren oder eine 75er und habe da kein großes Problem mit. Von okay. daher ist es für mich wirklich perfekt. Ich habe eigentlich, ich glaube, einmal hatte ich eine Stelle so für 3-4 Minuten, wo ich dachte, oh fuck, ey, jetzt ein anderer Gang wäre schon geil. Da habe ich einen Gang gesucht, irgendwie der eine war zu dick, der andere war zu dünn. Aber dann habe ich mich für den leichteren entschieden, für Mallorca 312, was ja dann auch nochmal gut ist, dass du da, das war dann hinten im Rennen irgendwo, weißt du, wo ich eher müdet war bei 250 plus Kilometer. Da ist es dann ja, natürlich auch eine hohe Frequenz, da zu fahren, ist so, das ist unangenehm, ist aber eigentlich sogar nochmal ganz gut, um so ein bisschen den Tritt so aufzulockern und nochmal wieder anders, dass du da nicht so immer eine starre 85 oder 80 trittst.
Ist bei mir witzigerweise genau das Gegenteil. Wenn ich müde bin, wenn ich müde bin, gut, also jetzt so 10-Stunden-Ritte hab ich jetzt so viel auch noch nicht gemacht.
Wenn du über 2 Stunden fährst, meinst du?
Ah, Niki, mal wieder sehr schön. Kleines Scheißerchen. Ja, es war nach 2,5, 2,35, wenn der Po anfängt weh zu tun und ich dann in der Hüfte anfange zu wippen. Nee, schon so diese, keine Ahnung, man fährt dann ja doch ab und zu zumindest mal ein Trainingslager oder auch hier mal so 150, 180, 190, das passiert ja schon ein paar Mal im Jahr. Und da merke ich dann tatsächlich, wenn ich hinten raus irgendwie mit Watt fahre im Group Ride und dann versucht man schon hinten raus nochmal irgendwie so ein bisschen Druck zu machen und ich bin dann in der Führung, dann gehe ich schon eher über die Kraft und fahre dann lieber so eine, mittlerweile jetzt auch nicht mehr wie früher. Früher bin ich tatsächlich auch im Ironman irgendwie so eine 80er Trittfrequenz gefahren. Das würde ich heute muskulär gar nicht mehr hinbekommen. Ist auch, glaube ich, jetzt keine reine Trainingssache, sondern wirklich, da fehlt mir einfach die Kraft jetzt im Alter. Aber da merke ich schon, dass ich dann lieber so eine 84er, 85er Kadenz fahre, als halt eine 92 bis 95er.
Ja, das ist also bei mir genau gleich.
Wenn ich müde bin, fällt mir das echt schwer, eine hohe Trittfrequenz zu fahren. Und in der Situation, weil das ist nämlich genau das, was ich gedacht habe, du hast halt einfach nicht diese feine Abstufung, nennen wir das mal so, dass du halt bei jeder Geschwindigkeit 90er Trittfrequenz fährst. Das ist das, was Niki eben auch erzählt hat. Wenn man halt immer eine 90er Trittfrequenz fahren will oder muss, dann ist es halt schwierig. Man muss halt einfach diese Varianz haben, mal eine 84er zu fahren oder mal eine 95er. Aber wenn das gerade so diese Geschwindigkeit ist von 34, 35, die man ja teilweise im Training dann doch schnell mal fährt, zumindest bei uns hier oben, wo es halt ja immer flach ist und dann hast du mal Rückenwind, dann fährst du sehr schnell 34, 35. Und wenn du da dann immer so diese Varianz hast, das kenne ich halt beim Graveln auch, dann ist es so ein bisschen schwierig, finde ich. Aber wenn du gesagt hast, es war jetzt letztendlich kein Thema, ist es schon super interessant, weil es ist ja auch der Trend, der im Radrennen ja tatsächlich auch bei den klassischen Straßenrennen, selbst bei den Ardennen-Klassikern, wo es halt auch teilweise extrem steil berghoch geht und dann dementsprechend auch teilweise steil runter geht. Das ist mir heute auch wieder aufgefallen. Da sind sie, glaube ich, irgendwie mit 85 km/h die Abfahrt runtergefahren und die treten ja einfach noch. Und das sieht auch nicht so aus, dass sie dann ins Leere treten, sondern da merkst du, die erzeugen wirklich auch nochmal Geschwindigkeit bei der Geschwindigkeit.
Ja, die fahren ja das Setup, was ich habe, aber halt dann mit einem 54er oder einem 56er Blatt sogar.
Genau. Und es ist schon wirklich ganz faszinierend zu sehen und fand ich halt super interessant. Aber um zurückzukommen zur Challenge Rot und zu deinem Setup da ist es natürlich schon so, dass du da bei den hohen Geschwindigkeiten, und damit meine ich jetzt nicht einfach nur das Mono-Kettenblatt und dementsprechend dann halt die Übersetzung, sondern du hast ja auch bei den TTs aufgrund der Konstruktion, Lenker, Gabel, auch das Zusammenspiel, was glaube ich auch nicht unentscheidend ist, von den Laufrädern zu den Gabeln, da sind natürlich die Aero-Räder mittlerweile viel, viel, viel besser geworden.
Das ist aber auch optimiert mittlerweile bei dem Straßen. Erold beim Noah Fast. Das ist ja genau dafür gebaut. Das ist auch bei Ridley zum Beispiel genau der gleiche Ingenieur, der die Räder baut. Und der meinte auch so, von den Frames, das ist das Zeitfahrrad ist noch halt ein bisschen schneller. Und du kannst da auch, die haben ja auch in dem Windkanal super viele World Tour Teams, die da testen und auch super viele Profi-Triathleten. Jetzt Martin van Riel war auch gerade da mit dem Trek. Der meint halt, wenn du rein auf den Frame guckst und dir das ehrlich anguckst mit dem Setup, Die großen Unterschiede machst du wie immer. Der größte ist Position. Dann hast du Größenordnungen wie Helm und Anzug, die immer eine wichtige Rolle spielen, wo aber auch mittlerweile die bekannten Hersteller, die gut und schnell sind, auch alle in ähnlichen Ligen spielen. Also da ist auch keiner, der dann 10 Watt schneller ist. Und dann meint er, das, was im Moment den ganz großen Unterschied macht, ist halt Bottle-Positionierung. Also hinterm Sattel, between the arms, eine Flasche, zwei Flasche, wie hoch, wie tief und dann eben gucken, dass es innerhalb der Regeln ist. Das macht halt aktuell den größten Unterschied und das testen halt super viele dann auch bei denen da. Also wo, gerade wenn wir jetzt Triathlon sprechen, Radsportler offensichtlich nicht, da
ist nee, sowas die verboten. Nichts, genau.
Die haben da einfach nichts. Aber das ist da der große Unterschied, den es einfach gibt. Und dann halt eben noch so Positionen, wie jetzt gesagt, lang, kurz. Und vor allen Dingen eben in diesem, kurz ist anscheinend meistens schneller, aber kannst du das auch wirklich nochmal auf 180 fahren? Also ist auch immer noch dann, ist es bequem genug, dass du es fahren kannst. Und dann guckst du erst, dass du eine Position hast, die du bequem fahren kannst. Und dann fängt er halt an, mit den Bottle-Setups rum zu experimentieren, sage ich jetzt mal, oder zu gucken, was da eben am schnellsten ist, sodass die größten Unterschiede macht. Und da ist natürlich, die Triathlon-Bikes sind ja genau dafür auch gebaut. Ne? Also da hat er dann da den Adapter, schraubt den da kurz dran. Dann meinte ich, ja, können wir den auch am Roadbike machen? Meinte er so, ja, ich habe keinen Adapter für Between the Arms BTA-Setup für die Flasche beim Roadbike. So, das müsste man dann halt irgendwie noch 3D drucken oder was auch immer oder irgendwie sich selber zusammen wursteln und bauen. Und da machst du dann den großen Unterschied und es ist natürlich viel einfacher, dafür dann auch Teile und sowas zu bekommen. Aber mir geht's jetzt, also du hast auch absolut recht bei dem, was du jetzt sagst mit Rode. Mir ist es auch bewusst und am Ende bin ich halt auch wahrscheinlich, wenn ich das Triathlonrad nehme, 2 bis 6 Minuten schneller. Punkt.
Beim Radfahren?
Beim Radfahren, ja.
Du darfst das Laufen nicht aus der Rechnung rausnehmen.
da reden wir jetzt gleich drüber.
Aber das Ding ist ja schon auch nochmal kurz zwischenhaken, weil es geht ja nicht nur darum, dass du die 180 Kilometer gut überstehst, im Sinne von, dass du in Position bleiben kannst über die 180 Kilometer, sondern dass du danach auch...
Darauf wollte ich doch jetzt hinaus.
Ich weiß.
Das ist ja genau das, dass eben auch ich überhaupt dadurch, dass er dann gesagt hat, ja, ich kriege das gleiche, die gleiche Posi hin, wie du vorher gefahren bist, dass jetzt bei so einem Noah Fast 3.0 oder auch bei anderen modernen Aero-Rädern die Sitzrohrwinkel natürlich viel, viel steiler sind und auch die Möglichkeit, den Sattel, wenn du einen TT-Sattel lang nimmst, den nach ganz vorne zu machen, auch nochmal viel größer sind, sodass du da schon ein gutes Setup hinkriegst. Ich habe eine kurze Kurbel drauf, 165 Millimeter auf dem Roadbike, das heißt, der Hüftwinkel ist relativ weit offen und wir haben es dann nochmal genau ausgemessen. Wenn wir es auf die Spitze treiben, kriegen wir einen steileren Sitzrohrwinkel hin auf dem Noah, als ich auf dem Giant gefahren bin. So, spannend. Also auf dem Giant war der Sattel noch ein Stück zurück, weil da einfach die Länge nach vorne gefehlt hätte. Also da hätte ich dann auch Adapterplatten noch gebraucht, um weiter nach vorne zu kommen. Aber das ist ja so, wie ich das Giant gefahren bin. Ich sage jetzt nicht, dass ich die besten Läufe dann danach immer hatte, aber ich hatte noch nie im Langdistanzbereich super gute Läufe. Ist es ja einfach so, dass man, ich glaube, mittlerweile da eine Position hinbekommt, die wirklich sehr gut fahrbar ist. Und wenn ich das vergleiche mit jetzt dann älteren TTs, klar, wenn ich jetzt die ganz neuen nehme, also bei dem Ridley, das ist halt crazy. Du kannst natürlich auf den Sattel die Rails nach vorne, der hat den Sitzrohrwinkel, aber du kannst auf der Sattelstütze, das ist gefühlt, ist die 6 oder 8 Zentimeter lang und die steht jetzt auf der Mitte bei mir und du kannst die nochmal ganz nach vorne schieben, dann hast du keine Ahnung, was für ein Sitzrohrwinkel ist, dann sitze ich gefühlt schon auf den Extensions.
Ja, ja.
Also das ist, was du da erfahren kannst mittlerweile für Positionen, da musst du halt natürlich nach vorne extrem lang bauen und da musst du halt gucken, ja, ist geil, ist schnell und funktioniert, aber ist das Rad auch noch stabil und steuerbar und macht das noch alles Spaß? Aber was du da mittlerweile bauen kannst, was du für eine Flexibilität hast und für eine Einstellbarkeit von diesen Zeitfahrrädern und von den Triathlon-Bikes vor allem, ist halt absolut grandios. So, das ist überhaupt kein Vergleich mit jetzt irgendwie älteren Rädern oder wo du herkommst. Aber ich würde mal jetzt die steile These aufstellen, dass ich auf dem Noah Fast, wenn ich das Rennrad nehme, einen deutlich steileren Sitzrohrwinkel habe, als du früher bei jedem TT Zeitfahr-Setup, was du als Profi safe gefahren
nein,
bist.
Nein, 100%.
Und natürlich du bist auch schnell gelaufen danach. Also lasse ich nicht gehen, das habe ich schon mal entkräftet jetzt hiermit, die Argumentation. Und worauf ich dann hinaus wollte ist, mir geht es ja jetzt nicht darum, ich meine, das ein paar Leute haben mir dann schon so eine DM geschickt, ja, du machst es doch nur, damit du dann nachher sagen kannst, so, ja, daran lag das und keine Ahnung, was. Wo ich
ach,
dachte,
das ist
Leute,
ja,
ich mache Project No Time. Mir kommt es wirklich nicht auf 5 Minuten an. Also für mich ist rot und darauf habe ich so Bock und deswegen habe ich sowas auch überhaupt im Kopf. Ich will einfach da einen richtig geilen Sporttag haben. Und klar kenne ich mich, ich werde da jetzt nicht mit 200 Watt über die durch den Landkreis schippern, das ist auch klar und wahrscheinlich werde ich eher schneller als langsamer oder wahrscheinlich werde ich schneller fahren, als ich mir vornehme und als ich eigentlich will. Das ist uns auch allen klar.
Wahrscheinlich wirst du auch einen ziemlichen Drop von der zweiten Runde zur ersten
das ist
Runde.
Das ist uns auch allen klar. Aber ich finde halt einfach, das ist jetzt so auch so der perfekte Zeitpunkt, um sowas einfach mal auszuprobieren. So, was kommt dabei rum? Und ich glaube, ganz viele Leute, und das haben ja auch ganz viele geschrieben, ich weiß nicht, ob du die Kommentare durchgeguckt hast, mal so ein bisschen unter dem Post, das ist ja wirklich anscheinend eine Fragestellung, mit der sich auch sehr viele Leute beschäftigen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Voll. Also und das ist das, was du mir ja auch geschrieben hast, wo ich gesagt habe, ey, lass den Scheiß, das ist doch wirklich Bullshit. Und gerade auch, weil du ja die Möglichkeit hast, dass du halt das Rad gestellt bekommst, bis rot. Also das ist ja ein Riesenluxus, du musst dir jetzt kein
100%
neues,
mega
neues,
geil.
Neues Zeitfahrrad kaufen oder so, sondern das ist wirklich etwas. Und dann hast du ja gesagt, naja, ich glaube, dass das tatsächlich einfach auch ein Punkt ist, der in extrem vielen Köpfen präsent ist. Und ich meine, der Sport ist halt einfach ein echt teurer Sport und ist, finde ich, wird auch immer mehr irgendwie ein Sport für Besserverdienende, was ich auch wirklich nicht gut finde. Es war immer schon ein teurer Sport, aber ich meine, ich habe es auch als Student gemacht, du hast es als Student gemacht und man hat sich das dann irgendwie versucht zusammenzuknapsen und hat dann irgendwie von Lothar eine Oakley abgekauft für damals 100 Mark. Habe ich schon oft erzählt, aber ich finde die Geschichte einfach so cool, die ich immer noch habe. Das ist die Brille, mit der erste Ironman unter 8 Stunden gemacht wurde. Habe ich ja schon oft erzählt. Und die hat mein Bruder jetzt. Die fährt.
Die musst du dir nochmal irgendwann wieder abkaufen, oder?
Wollte er schon. Habe ich gesagt, nee, Lothar, jetzt 200 Euro oder 300 Euro und das war ihm zu teuer. Die hätte mir wirklich für 100 Mark, wo ich gesagt habe, Lothar, ich bin Student, ja und dann ist egal. So. Also von daher wissen wir alle oder viele wissen, wie blöd es ist, diesen Sport zu machen. Und es ist einfach, also preismäßig blöd, das Ganze zu machen. Und es wird auch alles immer hochpreisiger und teurer. Und das ist natürlich wirklich ein Argument, weil die meisten steigen irgendwie ein und haben dann meistens ein gebrauchtes Rennrad und dann ist die Überlegung wert, was kaufe ich mir als nächstes, kaufe ich mir ein TT. Klar gibt es, finde ich, mittlerweile wirklich einen sehr guten Gebrauchtradmarkt auch, aber gerade so bei den Carbonrädern, finde ich, sollte man eigentlich nur von Leuten kaufen, denen man vertrauen kann. Also da reicht ja schon wirklich irgendwie, dass das Rad mal blöd umgefallen ist oder dass man halt einen Sturz hatte und dann wird es verkauft und dann hat man irgendwie einen Riss in der Gabel oder einen Haarriss im Lenker und man sieht das Ganze nicht. Nicht, dass es oft betrieben wird, dieser Schindluder, aber es ist immer besser, Räder zu kaufen, wo man halt einfach weiß, das sind Leute gefahren, die da Wert drauf gelegt haben und die einem danach auch noch in die Augen gucken können wollen und halt einfach gute Räder verkaufen. Also der Gebrauchträdermarkt ist, glaube ich, schon noch attraktiv. Aber nichtsdestotrotz sind es dann halt 2 Räder. Und wenn man jetzt wirklich so ein klassisches Einsteigerrad sich irgendwie gebraucht kauft und dann auf die Idee kommt, oh, eigentlich habe ich schon Bock, den Sport mehr zu machen. Ich möchte auch gerne ins Trainingslager fahren. Trainingslager eigentlich immer, wenn man mit anderen Leuten fährt, mit Rennrad, weil wenn man in der Gruppe fährt, ist halt einfach ein TT nichts. Es sei denn, man fährt zu zweit oder zu dritt im TT, ist ein erfahrener Fahrer oder man hält dann halt entsprechend Abstand. Aber so dieses typische Trainingslager-Feeling ist halt einfach Rennrad, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Und da ist es natürlich schon wirklich eine Frage, kaufe ich mir jetzt ein TT oder kaufe ich mir ein gutes Aero-Rennrad, was ich dann halt auch im Triathlon fahren kann. Und ich glaube tatsächlich, und da bin ich 100% bei dir, dass das vermutlich für den Großteil der Athleten, wo es halt nicht auf diese 3-4 Minuten auf den Distanzen.
Und es wird schneller sein als irgendein altes, gebrauchtes TT-Bike, was man sonst irgendwo noch kauft.
Naja, das glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass du...
Wenn du ein altes TT-Bike kaufst, Das ist ja, wie gesagt,
ja, aber Nicky Boy, du hast
so
ja jetzt
durchoptimiert
auch
die Aero-Roadbikes mittlerweile. Das war ja nie der Fall sonst. Und die Sitzrohrwinkel sind steil. Also ich bin relativ sicher, das wäre dann nochmal ein weiterer Test. Aber ich würde die Behauptung jetzt einfach mal aufstellen. Klar, wenn du jetzt nicht ein Rad nimmst von vor 3 Jahren,
davon rede ich
aber,
ja.
Aber wenn
davon
du jetzt ein 6-7 Jahre altes TT irgendwo gebrauchgünstig kaufst, dann wird es langsamer sein.
Ja, oder gleich schnell. Ist ja egal, weil wenn
oder
du
gleich
halt,
schnell, ja,
sagen
aber dann,
wir gleich schnell, ja, ja. Dann hast du aber halt in dem Moment, wo du halt das Rennrad kaufst, hast du halt einfach ein super tolles Rennrad, was du halt genauso schnell fahren kannst wie ein 5, 6, 7 Jahre altes TT. Da bin ich 100% bei dir. Was ich aber halt tatsächlich finde, und das ist halt auch so der Punkt bei dir, dass ja bei allen, oder nicht bei allen von uns, bei sehr, sehr vielen von uns, die Psychologie einfach noch ein Riesenfaktor spielt. Und ich finde tatsächlich so dieses TT, ich bin 100% bei dir, auch das ist besser geworden. Man muss sich erst daran gewöhnen. Früher war es ja ganz extrem, als du noch diese extremen Überhöhungen gefahren bist. Ich weiß noch, wenn ich vom Rennrad dann umgestiegen bin aufs TT, da bin ich auch wirklich, das war bei mir dann immer irgendwie, ein Trainingslager habe ich noch auf dem Rennrad gemacht, meistens so im Januar, Februar, das zweite dann im März. Die Rennsaison ging ja schon so im April, Mai los. Das heißt, spätestens im März bin ich dann aufs TT umgestiegen und dann habe ich es wirklich von jetzt auf gleich gemacht und bin dann halt auch versucht, alles in Position zu fahren. Und ich weiß, ich hatte noch eigentlich immer so die erste bis zweite Woche im Trainingslager hatte ich permanent Kopfschmerzen, weil ich halt so diese extremen Verspannungen im Schulterbereich hatte, weil wir halt so extrem saßen. Und das, finde ich, ist ja eigentlich so der größte Gamechanger, dass du heutzutage auf den Rädern bequem sitzt.
Ja.
Das ist auch das, was du gesagt hast, wenn man halt sehr kompakt sitzt und sehr schnell sitzt, vielleicht nochmal 10, 15 Watt spart, wie irgendwie ein Remco Evenepoel, das ist wahrscheinlich das beste Beispiel, dann geht das halt immer noch extrem auf die Gelenke oder halt auf den Rumpf oder auf den Nacken.
Ja, Schultern vor allen Dingen, was bei mir
Schultern,
Nacken. Ja.
Genau, das ist halt immer
so. Das war wie früher, du hast es super beschrieben. Diese super kompakte Position war genau das wie früher. Sattel so hoch wie möglich, ja, dass du auch so gerade noch unten an die Pedale kommst und Lenker aufs Minimum nach unten. Das war die Position, die alle gefahren sind.
Und da musste ich letztens nämlich noch drüber nachdenken und echt grinsen. Kannst du dich noch erinnern, als ich irgendwann mal ein Bild, ich glaube, das war noch mein altes Giant, wo du dich über meinen Spacer-Tone lustig gemacht hast. Wo du geschrieben hast, Gürke, jetzt wirst du aber echt alt. Du hast einen Spacer-Turm von irgendwie 5 Zentimetern oder so. Und mittlerweile fährt das ja wirklich jeder wieder, weil man halt einfach weiß, dass dieses extrem Überhöhte einfach nicht gut ist, auch auf dem Rennrad nicht. Aber bei mir war das halt wirklich dann immer ganz extrem und die Zeiten sind ja vorbei. Es ist ja mittlerweile wirklich so, wenn du vom Rennrad aufs TT gehst, machst du 2, 3 Ausfahrten und dann bist du eigentlich gewöhnt an diese Position. Klar, das Handling ist definitiv ein anderes und das ist das, was ich dich auch noch fragen wollte. Ich glaube, dass bei den TT-Rädern der gerade Auslauf tatsächlich noch ein bisschen besser ist, weil bei den Aero-Rädern ist natürlich doch noch ein bisschen mehr auf Dynamik ausgelegt, auf schnell um die Kurven rumzukommen. Und das ist nicht so. Das heißt, wenn du diese hohen Geschwindigkeiten fährst, 55, 60, 65 km/h, natürlich fahren die Aero-Räder auch extrem gut und da ist jetzt nichts mehr am Wackeln oder sonst irgendwas. Bocksteif sind die alle. Aber dieser gerade Auslauf, der ist auf den TT-Rädern einfach nochmal ganz, ganz anders, weil die halt einen anderen
Steuer. Ich muss es nochmal jetzt ausprobieren. Ich bin ja noch nicht mit den Extensions dann wirklich draußen gefahren.
Das, lass das auch.
Werde ich jetzt. Boy. Nein, ich mach das. Ich werde das nochmal testen jetzt im Training. Ich werde mir die auch im Training nochmal draufbauen und dann nochmal. Ich habe mir das überlegt, ich werde nochmal so eine 1,5 Stunden Runde mit dem TT fahren und dann eine 1,5 Stunden Runde mit dem Roadbike oder andersrum drauf, also so direkt hintereinander weg, weißt du, hier so am Flughafen her, das ist die TT-Strecke, einmal hoch und runter, dass ich so den direkten Vergleich habe und dann kann ich dir da nochmal mehr zu erzählen, wie das denn mit dem Geradeauslaufen so ist, weil da sind die natürlich auch deutlich besser geworden, aber natürlich ist ein Rennrad vom Handling, das ist auch, wo ich heute mit dem TT gefahren bin. So eine Runde, die ich wirklich hier häufig fahre, paar 80 Kilometer, 87 oder 88 Kilometer, glaube ich. Und da sind so ein paar Kurven drin, die du mit dem Rennrad einfach durchschepperst und dann heute so, oh, ja, okay. Das ist hier eher der LKW, auf dem ich gerade sitze. Da musst du dich erstmal direkt wieder ein bisschen umorientieren. Und aber auch da ist natürlich das Handling von so einem TT-Bike deutlich besser geworden im Vergleich zu früher. Da war das halt auch noch deutlich schlimmer. Aber trotzdem ist es natürlich das Handling da vom Roadbike besser.
Aber wie war das?
So Strecken Rot, Frankfurt, jetzt Neuseenland oder so, ist natürlich, brauchst du jetzt nicht ein krasses Handling beim Fahrrad, sind wir ehrlich.
Nee, absolut nicht. Aber wie war das jetzt heute von der Geschwindigkeit her? Du hattest ja ein Programm, hast du ja auf Instagram erzählt, wo du EB-Intervalle und danach, weiß ich nicht, 70-3 oder Ironman-Intervalle gefahren bist. Hast du denn da schon das Gefühl gehabt, weil das finde ich halt immer ganz faszinierend.
Ja, das war schon schnell.
Ist schon
also,
schnell.
Ich sagen wir so, für die Intervalle war die Strecke ein bisschen blöd, weil ich habe nicht ganz nachgedacht, dass es ja so lange Intervalle sind und die Strecke ist so ein bisschen hoch runter. Und hoch war dann natürlich immer gut, die Wattwerte zu treffen. Bergab ist dann immer ein bisschen schwierig. Dann hatte ich dann statt 300 Watt manchmal 210 Watt auf der Uhr, weil ich dann so, da habe ich mich ganz groß gemacht. Ja, also bergab halt. Mich ganz groß gemacht, um da irgendwie Watt zu fahren. Da habe ich nicht ganz nachgedacht von der Strecke, weil ich ehrlicherweise, seitdem ich hier wohne, auch noch nie so richtig so lange Intervalle draußen gefahren bin. Sondern ich bin einfach die Runde gefahren, auf die ich Bock hatte.
Ja, ja, klar.
Und hab dann vor allem auch auf dem Tacho einfach das Workout gestartet, so wie es aus dem Club halt draufgeladen wird, so dass dann automatisch jetzt Intervall und nicht angepasst, ich drück Stopp. Also kann man natürlich auch Start und Stoppen noch auswählen, aber irgendwann muss ich ja losgehen und dann war ich auch noch so, egal, passt schon, ich fahre einfach, aber ja, so die flachen Stücke, wenn ich da so, ich sag mal, dann so 280 Watt hatte ich dann in irgendeinem Intervall Sweet Spot. Da war halt schon die ganze Zeit so 45, 46 auf dem Tacho mit dem Ding, ne? Das, also, ja, das ehrlicherweise, ich habe mich auf dem TT, weil ich müsste den Sattel, glaube ich, nochmal so ein bisschen zurückstellen. Ich habe es ein bisschen zu aggressiv und steil nach vorne gestellt, weil ich es einfach auch mal testen wollte.
Ja.
Da habe ich so fast nach unten getreten. Da kriegst du die Wattwerte nicht so gut hin. Aber es ist halt extrem schnell einfach. Also es ist halt, ja. Und da habe ich dann natürlich doch nochmal wieder so ein bisschen gezweifelt an meine
Überlegung.
Nein,
das musst du auch.
Aber deswegen will ich das machen. 1,5 Stunden Roadbike mit Clip-on, 1,5 Stunden TT und die Position einmal sauber aufstellen. Also ich muss vorne noch 2 Spacer rausnehmen. Ich bin jetzt noch zu hoch auch, weil die Spacer hatte ich noch nicht mit.
Beim
TT. Die werden jetzt nachgeschickt. Und dann kann ich es auch erst sagen. Also ich konnte auch da meine Position jetzt noch nicht so 100% einstellen, wie ich sie haben will oder wie wir es auch im Windkanal hatten, wie ich sie brauche. Und deswegen ist natürlich auch nochmal so ein bisschen höher war es, aber es war halt trotzdem schon brutal schnell, das muss man einfach sagen.
Also
wenn ich die Runde ich bin die Runde letztens die gleiche mit 250 Watt auf dem Rennrad gefahren, dann bin ich irgendwie mit einem 32er Schnitt nach Hause gefahren. Jetzt bin ich, glaube ich, 15 Watt weniger gefahren und bin mit einem 33,8er Schnitt oder so nach Hause gekommen.
Ja.
Ja,
das ist schon schneller, definitiv.
Aber die Auflieger hatte ich nicht.
Eine Sache, ja, das macht natürlich einen riesengroßen. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass es sogar noch einen größeren Unterschied macht. Weil tatsächlich eigentlich Auflieger, wo du gerade ja die Ellbogen
ja, aber du hast ja Wind, da war jetzt ja viel dazwischen, ne? Und also
eigentlich ist tatsächlich Auflieger noch mehr, also noch schneller als einfach nur 2 km Unterschied. Das ist immer ganz faszinierend zu sehen, wenn du auch tatsächlich.
Das waren ja auch noch 15 Watt Unterschied.
15 Watt weniger. Ja, okay, das macht dann natürlich, sind auch nochmal Welten. Gerade in den Bereichen macht das wirklich viel aus. Was ich aber eben noch sagen wollte, was du gesagt hast bei der Auswahl der Trainingsstrecken, was die Intervalllänge anbelangt, das ist mir noch ganz wichtig, das mal anzusprechen, weil das auch ein Punkt ist, den ich wirklich sehr häufig auch mit unseren Athleten habe, dass ihr euch keine Gedanken darüber machen sollt, wenn ein Intervall...
Doch, das muss immer 100% passen, Leute.
Also... Und vor allem, was ich halt echt immer schwierig finde, wenn ich das in den Kommentaren lese, wenn das irgendwelche Harakiri-Aktionen sind. Also wenn man dann wirklich irgendwie rote Ampel rüber scheppert, das ist natürlich absolutes No-Go. Aber auch, wenn man dann irgendwie wahnsinnig hektisch wird, weil da ein Trecker auf der Strecke ist und man dann Harakiri-mäßig an diesem Trecker vorbeifährt, um nicht bremsen zu müssen, damit das Intervall noch die entsprechende Länge hat. Oder man kommt auf eine Hauptstraße, eine Bundesstraße und das Intervall ist noch eine Minute und dann fährt man eine Minute dieses Intervall auf der Bundesstraße und wird dann da irgendwie von den Autos schräg angehupt oder mit Scheibenflüssigkeit nass gespritzt oder sonst irgendetwas. Also natürlich sollte man schon versuchen, die Länge zu treffen, aber ob ich jetzt ein Intervall, sagen wir mal klassisch, was bist du heute gefahren? 4x8 Minuten, 4x10 Minuten?
3x10 und dann 20, 15, 10.
Genau, wenn das dann beim ersten Mal nur 8 Minuten sind und beim zweiten Mal sind man muss auch nicht dann beim zweiten unbedingt 11 Minuten oder 12 Minuten fahren, um die Zeit wieder aufzuholen. Natürlich ist es super, wenn man dann irgendwie die Gesamtzeit trifft, aber man muss sich da keinen Stress machen. Also das ist schon wirklich so, da geht die Sicherheit immer vor und macht euch überhaupt keinen Kopf, wenn zwischendurch irgendwie mal die Wattzahl runtergeht aus irgendwelchen Sicherheitsgründen, weil parkende Autos da sind oder sonst irgendetwas. Ich habe es eben erläutert, glaube ich. Macht euch da keinen Kopf. Das ist wirklich, und genauso dann auch bei den längeren Intervallen, versucht auch tatsächlich vielleicht mal ein klein bisschen nach Gefühl zu fahren. Das ist ganz faszinierend zu sehen.
Ich habe noch kurzer Einwurf. Ich hatte das früher auch immer so, dass ich Riesenprobleme mit hatte, weil ich es unbedingt erfüllen wollte. Und wenn dann irgendwie so ein Auto oder sonst was sah, man will halt, dass die Auswertung auch passt. Kleiner Lifehack, was ich früher gemacht habe, jetzt ist es mir egal, ist, dass ich dann einfach kurz auf den Tacho Stopp drücke. So für mich, weißt du, und dann gurke ich halt da kurz 2-3 Minuten rum, bis die Situation aufgelöst ist, dann fahre ich weiter und kann wieder meine Werte fahren. So für den Kopf her einfach, wenn das manche klar, Leute einfacher ist. Man muss sich ja nur selber austricksen. Oder was ich auch manchmal gemacht habe, wenn es dann so bergab geht oder so, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, dann übe ich jetzt Aero-Position, mache mich ganz klein und keine Ahnung was, also dass ich die Geschwindigkeit aufrechterhalte und wenn es dann gepasst hat von der Strecke, hänge ich halt die 2 Minuten hinten wieder dran. So, wenn es dann mal ein Bergabstück oder sowas war. Also so ein bisschen eine Flexibilität im Kopf und auch, das ist ja auch das, was du immer sagst, auch eine Eigenverantwortung und nicht die abgeben an den Trainingsplan, weil da 5x5 steht oder sowas. Das ist bei so, wenn ihr gar keine Chance habt, irgendwo vernünftig 30-30er zu fahren oder sonst was, dann fahrt ihr halt auf der Rolle. Das ist so eine Session, die ist perfekt dafür. Aber wie jetzt, du musst ja irgendwann mal 20, 15, 10. Ich bin die letzte Woche ja auf der Rolle gefahren, weil es geregnet hat. War halt saugeil, weil ich alle Bereiche perfekt getroffen habe. Aber ich kann dir sagen, jetzt auf dem TT und in Positionen ist es A, was ganz, ganz anderes. Das ist viel spezifischer. Das musst du halt für einen Wettkampf können. Da geht es auch nicht nur immer darum, die Bereiche zu 100% zu treffen, sondern es geht auch darum, einfach in Position Werte zu fahren oder auch ein bisschen geringer, aber einfach auch vor allen Dingen eine schnelle Durchschnittsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten, weil das ist das, wo es im Wettkampf auch drauf ankommt, dass ihr einfach eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit fahrt und einfach auch schnell seid. Und wenn ihr dann das nur auf der Rolle alles macht, um da die perfekten Intervalle zu treffen, ist geil für den Motor und für den FDP-Test, aber trotzdem seid ihr dann. Es gibt immer welche, die sind von der Leistung, von der FDP, von der Schwelle, was auch immer, deutlich schlechter als ihr. Die werden aber im Rennen schneller sein als ihr, weil die sich besser auf dem TT bewegen können, weil die besser Kurven fahren können, weil die besser Geschwindigkeit hochhalten können, weil die besser wissen, wann nehme ich einen Hügel Volley, wann muss ich rausnehmen an den Berg, wie fahre ich auch in der Abfahrt noch schnell, wie trete ich über einen Hügel drüber. Das sind die Sachen, wo ihr auch Zeit spart und warum es sich lohnt, sowas auch mal draußen zu fahren und ein bisschen eine Flexibilität auch im Kopf zu haben.
Exakt. Und was ganz wichtig ist, und darauf wollte ich eben hinaus, auch nach Gefühl zu lernen, die Watt zu treten. Das ist krass, was es da für Unterschiede gibt. Natürlich, Rolle ist auch nicht gleichbedeutend mit Erg-Modus. Also man kann tatsächlich auch im freien Modus die Intervalle fahren. Das machen
das ist ganz stressig.
Ja, aber das machen schon sehr viele. Und da lernst du natürlich auch ganz extrem. Also ich weiß, was du meinst. Das ist kostet
ein bisschen. Du weißt nicht, was ich meine. Du fährst nie Rolle.
Doch, wenn ich Rolle fahre, fahre ich immer Erg-Modus, weil mich das auch tierisch nervt.
100 Pro, ich bin auch ein Erg-Mode-Opfer.
Aber es ist krass zu sehen, wie viele wirklich gut freifahren können und auch im Umkehrschluss, wie viele, die halt nur den Erg-Modus auf der Rolle fahren und dann draußen fahren, was die für Probleme haben, die gleichmäßige Watt aufs Pedal zu bringen. Das ist wirklich unvorstellbar, wenn du dir danach die Power-Profile anguckst, also das ist keine Flatline. Das ist wirklich ganz krass, was die für Ausschläge haben. Wie viel
ganz wichtiger Lifehack. Stellt euren Tacho auf mindestens 10 Sekunden gemittelte Wattwerte. Nicht auf 1 Sekunde oder 3 Sekunden, weil sonst tretet ihr rein. Durch. Oh, zu viel. Oh, weniger. Oh, zu viel. Und dann habt ihr wirklich, was Nils gerade anspricht, so ein Ardennen-Klassiker als Wattprofil.
Exakt. Und ganz wichtig auch, wenn ihr Intervalle fahrt, habt immer nicht nur die aktuelle Wattzahl, sondern auch die Normalized Power auf der Anzeige, dass ihr halt genau seht, in welchem Bereich fahre ich das Intervall gerade. Also das ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil das Ziel sollte natürlich schon sein, die Intervalle gleichmäßig zu fahren, vor allem auch nicht hart reinfahren. Das ist gerade, je intensiver die Intervalle sind, desto wichtiger ist das Ganze. Wenn ich natürlich Schwellenintervalle fahre, bringt es nichts, wenn ich die erste Minute schon so hart fahre, dass ich schon ordentlich Laktat produziere und dann das restliche Intervall eigentlich damit verbringen muss, das Laktat abzupuffern oder das Laktat zu nutzen, je nachdem, wie man es formulieren will, weil es ja auch ein Brennstoff ist, sondern da macht es wirklich Sinn, gleichmäßig diese Intervalle zu fahren oder vielleicht sogar ein bisschen defensiver reinzufahren und dann erst zum Ende hin das Ganze ein bisschen höher bringen, das bringt eigentlich mehr. Aber was halt wirklich wichtig ist, ist, dass ihr halt, und das hat Nick gesagt, lernt gleichmäßig die Intervalle zu fahren, egal ob es jetzt Ironman Race Pace Intervalle sind oder Schwellenintervalle sind. Und auch immer so ein klein bisschen im Gefühl habt, wie man halt auf eine hohe Geschwindigkeit kommt. Und wo man am meisten rausholen kann, sind tatsächlich Abschnitte, wo man schnell fährt. Also wenn es halt so leicht bergunter geht, wenn man es da beispielsweise schafft, den Druck zu produzieren, was sehr, sehr vielen Athleten schwerfällt oder auch hier bei uns oben im Norden, wenn halt einfach starker Rückenwind ist, fällt es auch extrem vielen Leuten schwer, die Werte zu treffen, weil man halt einfach sehr schnell wird. Und das ist auch das, was man, wo man sich erst dran gewöhnen kann. Das ist das, worüber Niki sich immer lustig macht, wenn wir im Trainingslager sind, das erste Mal im Jahr und wir dann Geschwindigkeiten jenseits der 60 km/h fahren, weil wir das einfach nicht gewöhnt sind. So, und dann fährst du halt 60, 65 und denkst so, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Und wenn du das 3-4 Mal gemacht hast, dann bist du die Geschwindigkeit gewöhnt und dann fährst du so auch durch die Kurve durch, wohingegen du die ersten Tage bei der Geschwindigkeit vor der Kurve dann bremst. Und so ist es ja auf dem TT auch. Dann fährt man halt relativ schnell, ganz individuell. Für einige von euch ist 40 km/h schnell, für andere 45, für andere 50, 55, 60. Und dieses Gefühl daran kann man sich gewöhnen. Und wenn man dann halt einfach bei schnellen Abschnitten schnell fährt, da macht es einen riesengroßen Unterschied, ob ich 50 km/h fahre oder 60 km/h fahre. Wenn ich 60 km/h fahre, hole ich halt richtig, richtig viel Zeit raus. Wohingegen, wenn ich das gegen den Wind oder berghoch fahre, ob ich jetzt 20 km/h fahre oder 22, 23 km/h, das macht nicht so einen großen Unterschied. Also exakt. Je schneller ich fahre, desto wichtiger ist es, dass ich die Geschwindigkeit wirklich hochhalte und dementsprechend muss man wirklich lernen, dass man berghoch gefühlt eher rausnimmt, berghoch produziert man ja auch viel, viel schneller Watt, das fühlt sich viel, viel leichter an.
Ja, und man
an.
Ist auch schnell über der Schwelle, ne? Also
sehr,
versuch,
sehr schnell
mal,
über der Schwelle,
versuch
genau.
mal mit Rückenwind leicht bergab über die Schwelle zu fahren. Da musst du schon richtig reinlatschen und das
genau.
gefühlt ist das all out.
Exakt, genau.
Und berghoch bist du sofort bei
und
der Schwelle.
Und dann kommt eine Autobahnbrücke und auf einmal musst du 3 Gänge hochschalten und denken, oh Gott, ich bremse ja hier die ganze Zeit. Aber wenn du oben über die Kuppe rüberkommst und den Druck weiternimmst und dann halt diese Geschwindigkeit weiterfährst, dann wärst du halt schnell. Das ist auch ein Phänomen, was ich in den Trainingslagern immer wieder habe, egal welche Gruppe ich fahre. Ich nehme mir ja immer vor, dass ich wirklich jede Leistungsklasse fahre. LKs heißt es ja bei den Camps von Hannes Hawaii Tours und LK1 ist in der Regel die Gruppe, die am schnellsten wieder zurück ins Hotel kommt oder den schnellsten Schnitt fährt. Und dann geht es bis LK5 und ich fahre eigentlich sehr gerne jede Gruppe, jede Leistungsklasse einmal mit und so bei den schnellen LK1, LK2, die kennen das, aber so spätestens ab LK3, LK4, LK5, für die ist es ganz ungewohnt, dieses Berghoch wirklich gefühlt extrem rauszunehmen. Wenn man dann aber halt schneller wird, eine Brücke runterfährt oder bergab fährt oder wie gesagt Rückenwind hat und man hält die Wattleistung, dann wird man halt schnell. Und in der Regel kommen die Gruppen dann mit 2-3 km/h mehr nach Hause, als sie sonst gefahren sind. Also fahren normalerweise die Ausfahrten vielleicht mit 21, 22 km/h und auf einmal kommen sie mit 24 km/h wieder. Haben aber das Gefühl, dass die Ausfahrt viel weniger anstrengend war, weil man halt dieses gleichmäßige Fahren angewendet hat. Und das ist tatsächlich etwas, das kann man lernen. Und gerade jetzt in den letzten Wochen.
Und klar, ist gerade auch für den Triathlon macht super wichtig, ne?
Super wichtig.
Also das ist nachher das, was ein schneller Radsplit ausmachen kann oder wo wahrscheinlich für die meisten noch versteckt richtig viel drin ist. Klar, die sehr Ambitionierten, die schon lange mit Wattmessern trainieren,
auch,
die können das, die wissen
naja,
das.
Nee, viele nicht.
Aber genau,
da
aber
bin
auch
ich jedes
da kann
Mal
man,
wieder überrascht.
Auch da kann man mal gucken, also wenn ihr wirklich sagt, ich fahre jetzt mal gleichmäßig und versuche zu fahren, je kleiner der Unterschied zwischen Average und Normalized Power ist, desto besser habt ihr es geschafft. Und wenn da ein großer Unterschied ist und die Normalized Power hoch, dann ist es gut fürs Ego, huhu, hoher Wattwert. Aber fürs gleichmäßige, schnelle Fahren ist es nicht gut. Das ist halt, auch wenn man sich dann mal anguckt und manchmal dann sagt, ja, aber hier bei manchen Profis ist es auch so, ja, aber da werden mittlerweile auch Attacken gefahren, wo ich mitgehen muss am Berg, wo wer bewusst beschleunigt, um die Gruppe kleiner zu machen. Da spielt eine Taktik und ich muss mitfahren oder ich fahre nicht mit, eine ganz andere Rolle als bei Age-Groupern, die ihr Rennen machen können. Und so schnell es geht, ihr Tempo durchfahren können. Und da ist es eben so, schaut drauf, dass Normalized Power und Average Power, je näher die zusammen sind im Wettkampf, desto einen besseren Job habt ihr gemacht am Ende des Tages, in dieser gleichmäßigen Leistungsabgabe. Und da lernt ihr dann richtig schnell zu fahren. Und auch, was Nils jetzt angesprochen hat, was man auch oft sieht, wenn die Leute neu in den Sport kommen, dieses, ich bin über den Berg, das war anstrengend, jetzt geht's berghoch und ich lass die Füße erstmal hängen, Freilauf und lass einfach runterrollen. Das macht einen natürlich nicht schneller.
Und das macht auch richtig was aus. Also da sprechen wir wirklich relativ schnell von 1 bis 2 km/h und das sind halt auf 180 Kilometern, reden wir da halt von 10 bis 15 Minuten oder bei der Halbdistanz dementsprechend von 5 bis 7 Minuten, die ihr wirklich rausholt, indem ihr einfach nur gleichmäßiger fahrt, indem ihr nicht mehr Watt produziert. Das ist das, was Nicky Boy meinte, im Average-Wert seid ihr dann nahezu gleich, aber wenn ihr es halt schafft, wirklich über die gesamte Strecke den Variabilitätsindex, den halt gleichmäßig zu halten, möglichst klein, möglich 1,0, dann schafft ihr es wirklich sehr, sehr, sehr schnell zu fahren. Und das ist halt, viele können das nochmal googeln, eins finde ich immer noch der faszinierendsten Bilder oder Sequenzen überhaupt, als Sebastian Kienle 73 Weltmeister geworden ist in Las Vegas. Da attackiert er halt wirklich bergab. Das ist genau diese Situation, die Nicky Boy angesprochen hat. Der Großteil des Profifeldes nimmt halt bei diesem Bergabstück die Füße hoch. Die haben wahrscheinlich auch nicht das Setup gehabt, was Sebi gehabt hat. Und der hat wahrscheinlich, waren das 60, 65 km/h oder 70 km/h, die er da gerade gefahren ist, als er attackiert hat. Und der fährt dann halt auf diesen Stellen wirklich der Gruppe weg, attackiert und die Gruppe kommt halt einfach nicht hinterher, weil die meisten wahrscheinlich, wie gesagt, nicht das Setup hatten, nicht die Aerodynamik hatten. Und es auch nicht
vielleicht auch nicht die Übersetzung
waren.
Teilweise.
Übersetzung und auch nicht, ist nicht gewohnt waren, halt bei dieser Geschwindigkeit wirklich noch reinzulangen. Der ist wahrscheinlich, damals gab es noch keine 10er, glaube ich. Weiß ich nicht, ob es schon SRAM gab. Der ist wahrscheinlich 56-11 gefahren oder 58-11, ich weiß es nicht genau. Aber das ist halt so eine Sequenz, googelt das mal bei YouTube, oder gibt es bei YouTube mal ein.
Google das mal bei YouTube, ist geil.
Weißt du, was das Schlimme ist?
Dass mir so Dinger, voll oft schreibt irgendwer das in die Kommentare und dann lache ich drüber.
Und für dich ist völlig normal, ne?
Ich könnte nicht sagen, wo es im Podcast war.
Der ist mir ja Gott sei Dank selber aufgefallen. Also googelt das mal bei YouTube. Geht mal Sebastian Kienle Weltmeisterschaft Las Vegas ein und da seht ihr diese Sequenz. Also das ist wirklich cool zu sehen. Und da können also auch wirklich viele sehr, sehr schnelle Athleten und Athletinnen noch was lernen, dass sie halt einfach lernen, den Druck aufrechtzuerhalten und zu wissen, wann investiere ich. Also halt gerade, wir haben es mehrfach gesagt, diese leichten Backup-Stücke, wo man noch treten kann, Rückenwindabschnitte, Abschnitte, wo man vielleicht so einen Schiebewind hat und dann halt auch genau zu wissen, wie positioniert man sich da. Deswegen macht es auch wirklich Sinn, auch mal Strecken zu fahren, die halt auch nicht unbedingt perfekt geeignet sind. Also bei uns in Hamburg ist eigentlich der Klassiker, da fahren alle sehr, sehr gerne die Intervalle am Deich. Da hat man entweder Rückenwind oder Gegenwind. Manchmal hat man auch ein bisschen Seitenwind, aber in der Regel kann man das da einfach sehr, sehr gut timen. Wenn man hingegen aber mal so ein klein bisschen weiter in Nordosten fährt, da hat man dann halt tatsächlich schon Abschnitte, wo es auch mal so ein bisschen rauf geht, wo es dann auch mal runter geht, wo man dann tatsächlich auch mal für ein bisschen längere Zeit irgendwie 55, 60 km/h fahren muss. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Klar, wenn ich mich auf einen Ironman Hamburg vorbereite, da ist es nicht ganz so wichtig. In Roth und in Frankfurt, Klagenfurt, das sind Strecken, wo man das definitiv können muss. Und was ganz anderes wird es dann natürlich noch, wenn man Strecken hat wie Thun oder wie jetzt am kommenden Wochenende der Ironman Lanzarote. Da braucht man dann tatsächlich auch Skills auf dem Zeitfahrrad. Das ist dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Nizza ist natürlich auch so ein Paradebeispiel. Da hat man das dann selbst auch bei den Profis gesehen.
Oder auf dem Rennrad.
Unterschiede machen kann. Naja, ich meine, Dings ist, Gustav Iden ist auf dem Rennrad mit dem Setup, was du angesprochen hast, 73 Weltmeister geworden.
Und weißt du, was mir noch eingefallen ist? Taylor Nipp, Samorin, komplett flache Strecke. Als ihr Stern aufgegangen ist. Mit der Schallwitten. Erinnerst du dich?
Ja, da waren aber ich erinnere mich, aber da waren auch tatsächlich, A, es ist Taylor Nipp und B.
Und ich bin Nick Stackenborg.
Nick Stackenborg. Stimmt, die ist bescheidener als du. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. aber das war auch eine Zeit, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder, wie lange ist das her? 4, 5 Jahre her?
Oh,
wahrscheinlich,
bestimmt, ja.
Da ist. Mhm. Da waren bei den Frauen noch große Unterschiede in der Aerodynamik. die Zeiten sind auch vorbei. Also die Zeiten, das ist bei den Männern, die ist jetzt seit 5, 6, 7 Jahren vorbei, bei den Frauen jetzt seit 2, 3, 4 Jahren. Also auch bei den Frauen siehst du eigentlich keine mehr im Profifeld, die nicht aerodynamisch nahezu perfekt auf dem Rad sitzt. Also das ist wirklich krass und da hat man schon vor 4, 5, 6 Jahren hast du noch Athletinnen gesehen, wo du wirklich gedacht hast, das gibt es ja gar nicht mehr, weil die Leistungsdichte da einfach auch so massiv geworden ist. Haben wir auch schon oft drüber geredet, aber das ist tatsächlich etwas, wo ihr euch echt Gedanken machen solltet und die, die in Rot und in Frankfurt starten, die haben jetzt halt tatsächlich auch nochmal die entscheidenden Wochen Zeit. Da kommen jetzt auch sehr, sehr viele von diesen Race-Pace-Intervallen. Ich glaube, das machen mittlerweile auch alle Trainer. Also Zeiten, dass man nur noch polarisiert trainiert, die sind, glaube ich, vorbei in der Phase, wo man sich auf eine Halbdistanz oder auf eine Langdistanz vorbereitet. Ansonsten sollte man über einen Trainerwechsel nachdenken, meiner Meinung nach. Aber nein, ich glaube, dass diese Race-Pace-Intervalle, das machen jetzt tatsächlich alle. Und da macht es wirklich Sinn, was Nicky Boy gesagt hat, die halt wirklich mal auf unterschiedlichen Terrains zu fahren, euch daran zu gewöhnen. Ansonsten auch jetzt nochmal, die Sitzposition ist das Wichtigste. Tatsächlich mit der Sitzposition holt ihr aerodynamisch am meisten raus. Wenn ihr die Möglichkeiten habt, vielleicht nochmal ein Fitting beim guten Bikefitter zu machen, macht das durchaus Sinn. Ist jetzt aber auch tatsächlich der letzte Zeitpunkt. Also 2, 3 Wochen vorher sollte man das nicht mehr machen. 5, 6 Wochen vorher geht das durchaus noch. Ich würde sagen, so bis 4 Wochen vorher. Ein guter Bikefitter wird auch jetzt nicht mehr Monsteränderungen machen kurz vor dem Rennen, aber der wird schon nochmal so die Änderungen machen, die er euch zumuten kann und wo er genau weiß, an diese Position könnt ihr euch in 5, 6 Wochen gewöhnen. Dann kürzere Kurbeln, das ist, glaube ich, mittlerweile auch ein Trend, der bei fast allen angekommen ist, der im Triathlon extrem Sinn macht, weil man den Hüftwinkel halt einfach größer hält. Das heißt, man hat weniger Überhöhung in der Hüfte, die Hüfte ist offener, ich habe nicht diese muskuläre Belastung, nicht nur in der Hüfte, sondern gerade auch hinten in der Po-Muskulatur, die ich danach extrem zum Laufen brauche. Also da geht es gar nicht unbedingt nur um die Radleistung, sondern da tatsächlich dann um die darauf folgende Laufleistung. Deswegen sind kürzere Kurbeln da durchaus von Vorteil. Da ist auch der Trend, dass mittlerweile auch viele kleinere Frauen wirklich noch kleinere Kurbeln fahren als 165. Also 165 ist die Kurbel, die Nicky Boy fährt. Viele Frauen fahren 160er oder sogar 155er Kurbeln. Da ist SRAM auch wirklich ein Vorreiter, wo man das sehr, sehr gut ändern kann. Und ist auch einer der Gründe, weswegen viele Profiathleten im Triathlon diese Gruppen fahren, weil sie halt einfach kurze Kurbeln fahren können. Dann ist die Laufradwahl natürlich sehr wichtig. Gar nicht jetzt unbedingt die Tiefe der Felgen, sondern auch eher die Reifen. Auch da gibt es riesengroße Unterschiede. Da müsst ihr mal gucken, euch einfach mal anlesen, was so die Top-Hersteller sind. Ich persönlich bin eigentlich immer den Conti gefahren. Also ist jetzt auch keine Werbung, weil ich mir die Sachen alle kaufe. Das ist eigentlich ein Reifen, der eine sehr, sehr gute Rolleigenschaft hat und der trotzdem wahnsinnig sicher ist. Tubeless bin ich persönlich immer noch kein großer Fan von, beim Graveln ja, auf der Straße nicht, aber was dann schon einen Unterschied macht, sind die TPU-Schläuche, also das lohnt sich auch wirklich, die sind ein klein bisschen teurer als die normalen Betyl-Schläuche, aber da mache ich wirklich einen riesengroßen Unterschied, da kommt man sehr, sehr nah, glaube ich, an die Tubeless-Werte heran, Nicky Boy, erzähle ich keinen
Mist. Ich fahre jetzt nur noch Tubeless, ich bin jetzt mit dem Rennrad auch auf Tubeless umgestiegen und
ist auch tatsächlich, glaube ich, das Schnellste, aber es ist tatsächlich so, dass man mit den TPU-Schläuchen einfach sehr, sehr dicht rankommt. Mich nervt einfach immer noch der ganze Hassle bei Tubeless und auch wenn man Platten hat und sowas alles, aber für ein Wettkampfrad kann das natürlich schon Sinn machen, Tubeless zu fahren. Man fährt mit wesentlich weniger Luftdruck.
Aber das ist ja mittlerweile, du hast dich ja jetzt auch wenig mit beschäftigt, das ist ja, was heißt der Hassle, den du hast, wenn du einen Platten hast? Du hast ja noch viel mehr Optionen mit Tubeless. Der einzige Hassle ist halt, dass du im Worst Case Milch an den Fingern hast. Da ist aber der Trick, einfach hier so dünne Einmalhandschuhe einfach hinten in die Satteltasche zu packen. Dann hast du damit auch kein Problem mehr. Und was habe ich jetzt nämlich noch immer dabei? Das habe ich von Sepp Breuer. Du hast bei Tubeless ja, gibt es so deine Plugs, heißen die. Das sind so kleine Reifenwürste. Wenn da ein Loch drin ist, steckst du es rein, drehst nach unten, pumpst wieder auf und wenn es nur ein kleines Loch ist, dann dichtet es das ab und du musst halt gar nicht wechseln, sondern es ist halt ruckizucki behoben. Was im Wettkampf super geil sein kann, weil dein Rennen dann nicht vorbei ist, weil, sind wir mal ehrlich, auch da jetzt also wenn du einen modernen Laufradsatz hast, von dem du gesagt hast, dass der so schnell ist und wichtig ist, da Reifen zu wechseln und rauf und wieder reinzumachen, das ist nicht so easy. Die klemmen manchmal ganz schön. Also das ist das, wo du richtig Zeit verlierst und was eigentlich der Hassle ist. Wenn du einmal alles von der Felge runterziehen musst und wieder draufziehen musst. Und das ist ja bei Tubeless das Worst-Case-Szenario.
Ja, ja. Und von diesen Dynaplugs habe ich auch tatsächlich schon wirklich sehr viel Positives gehört und auch tatsächlich nicht nur kleine Löcher, also wirklich auch Löcher, wo man denkt, Halleluja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob einige von euch Eltern hatten, die Pfeife geraucht haben, aber das sind so, die sehen so aus wie diese, kennst du das, Nicky Boy, diese Pfeifenreiniger. So sieht das irgendwie aus, finde ich. Die stopft man sich dann da ins Loch rein und das scheint wirklich sensationell zu funktionieren. Also wurde mir jetzt auch schon viel Positives berichtet. Da hast du natürlich recht. Also ich glaube, das ist tatsächlich das schnellste Setup, aber einfach da lohnt es sich tatsächlich, Gedanken drüber zu machen. Also die Position ist das Allerwichtigste. Das Zweitwichtigste, würde ich sagen, ist tatsächlich die Reifenauswahl. Mit dem richtigen Luftdruck zu fahren, da gibt es mittlerweile auch gute Webseiten.
Einfach googeln. Genau. Auch die Reifenhersteller kannst du einfach bei YouTube googeln.
Einfach bei
YouTube. Naja, aber ich weiß zum Beispiel, ich nutze immer den, weil ich den damals von Sepp Breuer hatte, bei Schwalbe auf der Website hast du einen. Achso. Und da gebe ich es ein, da gibst du dann, kannst Fragen beantworten, was du für ein Setup hast, da wirst du, wie ist wirklich idiotensicher durchgeführt, und gibst dann Gesamtgewicht von dem Setup und so ein und dann kriegst du für hinten vorne bei der Reifenbreite, die du eben eingibst, die du fährst, dann genau das Setup angegeben oder den Luftdruck angegeben und das ist echt geil.
Genau. Gibt es auch von Silke noch, gibt es auch von SRAM. Also da gibt es viele, viele gute Webseiten, wo man
könnt
das machen kann.
Könnt ihr bei YouTube
googeln. Sind in der Regel, ich bin dann doch immer überrascht, dass dann doch auch teilweise, finde ich, relativ große Unterschiede sind. Also dass man dann wirklich, der eine sagt irgendwie, keine Ahnung, 4,2, der andere sagt 4,6, wo du wirklich so denkst, boah, das ist ja schon auch wirklich massiv. In der Regel ist es aber tatsächlich so, dass man überraschend wenig Luft in den Reifen hat, wo man immer denkt, das kann doch gar nicht funktionieren. Aber das weiß man mittlerweile, dass je weniger Luft man hat, desto geringer ist der Rollwiderstand, was ja erstmal schizophren dringt, aber man hat...
Nein,
halt
nicht je weniger, also jetzt nicht anfangen, alle bei einem Bar auf dem TT
zu fahren. Nein, aber nicht jetzt...
Es kommt auch aufs Gewicht an, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin schwer, 88 Kilo plus das Rad, was noch dazu kommt, das heißt, du hast irgendwann nachher mit Flaschen und so ein Systemgewicht von 100 Kilo.
Genau,
bin ich bei 100 Kilo und da fährst du halt vorne, was war's? Ich muss mal genau gucken, wenn ich vorne 28 gefahren bin, Millimeter, waren es glaube ich 4,9 und hinten bei 30 Millimeter 4,6.
Was ja immer noch total wenig ist.
Weil früher ja, gut, ist man im Vergleich zu früher, 6, 7, 8 Bar gefahren. Aber je weniger, desto besser. Also wenn jetzt einfach wenig ist, 2 Bar. Dann,
gefühlt ja. Aber. Man okay, denkt halt ja. Immer noch, ich muss irgendwie so 6, 7, 8 Bar reinpusten, aber muss man halt nicht mehr. Pustekuchen so. Und bei mir sind es dann halt gleich schon 1 Bar weniger als bei dir oder 1,5 Bar. Und das lohnt sich halt tatsächlich, sich damit mal Gedanken drüber zu machen. Und was auch ganz wichtig ist, wirklich auch zu gucken, habe ich trockene Straßen oder habe ich feuchte Straßen, weil da halt einfach die Sicherheit auch nochmal einen ganz großen Unterschied macht, wie ich durch die Kurven fahren kann. Also Reifen.
Ey, das ist alles, was du jetzt besprochen hast, ne? Das spricht wieder für das One-Bike-Setup.
Nein, gar nicht. Das ist
nein, weil, guck mal, das kommt ja an Kosten noch dazu. Zu dem Bike, zum Zeitfahrrad, was du dir kaufen musst, musst du dann ja noch gucken, okay, meistens sind da jetzt die richtigen schnellen Reifen drauf? Muss ich da noch TT-Reifen drauf machen? Sind die Laufräder?
Nein, TT-Reifen braucht man nicht.
Dann brauche ich noch hier BTA.
Scheibe braucht man auch nicht. Nicky, boah, jetzt zerstör das doch nicht.
Da gibst du noch so viel Geld wieder aus.
Nein, ich gebe gerade so viel.
Ich
gebe gerade so viel wertvolle Tipps, die halt eben nicht Geld kosten. Also natürlich kostet eine gute Sitzposition Geld, aber vielleicht habt ihr auch irgendjemand in eurem Freundeskreis, der so viel Ahnung hat, dass er sagen kann, okay, du sitzt jetzt nicht ganz schlecht drauf. So, Aerodynamik ist wirklich sehr individuell, also das ist auch echt das Faszinierende, das was bei dem einen gut ist, heißt noch lange nicht, dass es bei dem anderen gut ist. Der eine kann sehr aufrecht aussehen, ist aber trotzdem aerodynamisch sehr, sehr schnell, also das muss man dann tatsächlich entweder auf der Bahn oder im Windtunnel testen. Das muss jetzt keiner von euch machen, also das ist Schwachsinn. Deswegen, wenn ihr erfahrene Leute habt, die können sagen, okay, du sitzt schon relativ gut drauf oder es lohnt sich nochmal ein bisschen länger zu werden, die Ellbogen vielleicht noch ein bisschen mehr anzustellen. Wichtig ist immer Komfort, dass ihr euch in der Position wohlfühlt und dass ihr die Position einfach lange halten könnt. Das bringt gar nichts, wenn ihr eine Position habt, die vielleicht aerodynamisch ist, die ihr aber alle 10, 15 Minuten verlassen müsst, weil ihr halt einfach diese Position nicht halten kann. Klar, das könnt ihr auch trainieren in den nächsten Wochen, aber einfach eine aerodynamische, gute Position. Dann, ich habe es gesagt, die Reifenwahl, der Luftdruck, entweder Tubeless oder TPU-Schläuche sind ganz, ganz wichtig. Dann tatsächlich die Trinkflaschen. Also da sind die runden Trinkflaschen wirklich deutlich langsamer als die Aero-Trinkflaschen. Also da lohnt es sich wirklich, wenn man einen ganz klassischen Rahmen fährt mit zwei Trinkflaschen, für das Rennen eher zwei Aero-Trinkflaschen zu fahren als zwei runde Trinkflaschen. Das macht auch bei allen einen Unterschied. Also da ist es auch egal, wo die platziert sind, weil die halt einfach ja viel, viel aerodynamischer sind, windschnittiger sind als die runden Flaschen. Trotzdem muss man natürlich bedenken, okay, ich bekomme runde Flaschen angereicht. Das heißt, hinterm Sattel muss ich tatsächlich einen Trinkflaschenhalter positionieren.
Oder BTA.
Oder halt BTA, Between the Arms, was auch aerodynamisch ist. Da ist dann natürlich tatsächlich nachher so, um herauszufinden, was Nick gesagt hat, montiere ich ihn höher, montiere ich ihn tiefer, montiere ich zwei. Das sind dann Sachen, da reden wir dann irgendwie von 5-6 Watt. Da geht es jetzt erstmal darüber, wo habt ihr sie platziert, also habt ihr sie generell dabei. War es bei dir anders?
Ja, es war mehr als 5-6 Watt, kann ich dir sagen.
Das war super spannend.
Ja, das ist krass. Also die Flasche an der richtigen Positionierung waren, glaube ich, wirklich 9 Watt.
Also, zwischen den Armen. Einfach nur Höhe.
Ja.
Das ist crazy. Und dichter bei dir dichter zum Oberkörper oder dichter unten?
Ja, wir haben dann noch geguckt. Also das sagt er auch, kannst du auch nicht sagen. Also auch so nach vorne gucken oder nach hinten gucken. Generell ist natürlich, hast du zwei Limiter. Also meistens sagt das jetzt, ich habe ihn dann gefragt, der macht ja tausende Tests da im Windkanal. Sagt er, je näher du an den Oberkörper kommst, desto besser ist es natürlich. Aber du musst ja diese Regeleinheiten von Unterschale, von der Extensions bis oben der Flasche, da dürfen es, glaube ich, was waren es? 30 Zentimeter, glaube ich, sein.
Meine auch, aber guckt ja lieber nochmal auf die DTU-Seite.
Ja, guckt das auf die DTU-Seite, aber in der Tendenz meint er, ist das bei den meisten, wenn du das ausmaxst, ist meistens am schnellsten. Also zu gucken, dass du innerhalb dieser Regel die Flasche so hoch zum Oberkörper kriegst wie möglich. Das ist ja dieser Trend, der dann irgendwann mal zum Glück gestoppt wurde, wo sich alle die Flaschen halt in diese Riesenflaschen ins Trikot gesteckt haben. Das imitiert das ja so ein bisschen. Und das war ja bei allen irgendwie zwischen 6 und 10 Watt. Und das ist eben genau das, was du mit dieser Between the Arms Lösung halt machen kannst, was dann eben super schnell ist. Ich muss das jetzt hier kurz als Werbung deklarieren, aber für alle, die jetzt nicht auf die billigen Varianten, die Nils jetzt, der hat ja gesagt, die kosten alle nichts. Wer sagt, ich will das für mich mal wirklich wissen und auch, das ist jetzt halt wirklich für die super ambitionierten Leute, fand ich nämlich ganz, ganz smart in Belgien im Windtunnel, wo ich war, die fangen jetzt nämlich an, ich weiß nicht, wann das ist, ich verlinke es einfach mal in Shownotes, da gibt es extra so eine Seite, Aero Performance Lab oder so ist das. Die bieten jetzt für so Age-Grouper, die genau sowas testen wollen, einfach nochmal irgendwie Helm-Setup oder Between-the-Arm-Setup, was am besten ist, so 45 Minuten Zeitslots im Windkanal an, die dann auch nicht jetzt irgendwie 1.000 Euro kosten, sondern glaube ich irgendwie 200, 250 Euro oder sowas, wo du so genau sowas eben testen kannst. Also diese kleinen Sachen, die dann doch sehr, sehr viel ausmachen können. Das fand ich noch super interessant, weil das hatte ich selber nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja, dann haue ich mir da die Flasche innerhalb der Regeln einfach irgendwie zwischen die Arme und wird schon schneller sein. Aber irgendwie, ob die Flasche vorwärts oder rückwärts gedreht war, waren bei mir auch schon 4 Watt Unterschied.
Krass.
Ja.
Wobei du natürlich auch immer noch bedenken musst, du musst noch rankommen, ne?
Also ist ja. Ja, klar, aber das ist ja kein Problem.
Nee, also aber du musst schon über. Ja, klar, aber du musst dann halt immer.
Aber wenn du innerhalb dieser Regeln bleibst, das ist ja diese Box, die sie da haben, da hast du eigentlich keine Probleme, würde ich sagen.
Aber gefühlt muss ich ja weniger meine Position verlassen, wenn ich die Battle nach vorne rausziehe, als wenn ich sie nach hinten rausziehe, weil dann muss ich ja meinen Oberkörper wieder sehr aufrichten.
Nö. Wieso? Du bist ja, die darf ja deinen Oberkörper gar nicht berühren, die Flasche.
Nee, aber wenn ich jetzt sehr kompakt sitze und du bist jetzt wie ich relativ klein und du willst eine Flasche rausziehen nach vorne.
Das ich kann es nur für mich beantworten. Ich habe das probiert in der Position und das war für mich nach hinten einfacher als nach vorne rausziehen. Okay. Ja, weil du greifst ja so nach hinten und ziehst sie einfach nach hinten weg und so nach hinten unten einfach weg und schiebst sie dann auch wieder rein und nach vorne war dann so, die Gewichtsverlagerung war halt eine andere irgendwie. Das lohnt sich, ich kann da nur für mich sprechen.
Das lohnt sich dann aber, also für die jetzt tatsächlich sehr ambitioniert sind und da hören wir ja doch auch, da haben wir doch ja auch wirklich viele Hörer und die tatsächlich auch schon sehr viel in ihr Aero-Setup investiert haben, ist das tatsächlich eine Summe, wenn das wirklich so um diese 250 Euro sind.
45 Minuten, 250 Euro, glaube ich.
Die absolut, klar, ich weiß jetzt nicht, was man in 45 Minuten dann herausfinden kann, ob man dann wirklich
muss ja gut vorbereitet sein, genau wissen, was du testen willst. Das ist
aber wenn
geben,
du,
dann kannst du,
wenn
schon
du halt wirklich
machen.
Dann irgendwie 3, 4, 5 verschiedene Helme von irgendwelchen Kollegen dir leihen kannst und dann halt wirklich dein Setup testen kannst, weil so ein Helm kostet natürlich auch sehr viel Geld. Und da macht es dann, weil das ist wirklich faszinierend, wie individuell die Aerodynamik ist. Ich habe es schon mal gesagt, dass teilweise wirklich Helme, die gar nicht aerodynamisch aussehen.
Ich habe es, 45 Minuten, 250 Euro, sorry, ja, genau wie ich gesagt habe. Aero Discovery Session.
Genau, also tatsächlich Helme, wo man denkt, die schließen nicht besonders gut ab oder die sind viel zu breit. Das würde man jetzt ja am Anfang auch denken, wenn man irgendwie einen Laura Phillips sieht, die halt einfach super schmal ist, die einen super CDA-Wert hat und die hat dann so einen Darth Vader-Helm auf. Da würde man denken, der ist ja viel zu groß, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber der schließt dann halt einfach so den ganzen Torso ab und die ganzen die ganze Schulterpartie ab. Und wenn dann halt noch die Armpositionierung richtig ist, holt man da halt auf einmal sehr, sehr viel raus. Wenn man dann aber einen Helm hat, der sehr schmal ist und der halt einfach nur sehr lang ist, der vielleicht viel aerodynamischer aussieht, kann das sein, dass der wirklich 10 Watt schlechter ist. Also das finde ich super interessant, was du da erzählt hast, weil das wirklich eine Summe ist, wo man, glaube ich, tatsächlich, wenn man Glück hat, 15 bis 20 Watt rausholen kann. Und das ist natürlich wirklich ein absolutes Brett. Das ist
etwas, 30. Mai ist die nächste Option. Also für alle, die noch vor Frankfurt und Rot wollen, ist noch ist
30. Möglich. Mai klappt sogar für Hamburg noch.
Oh, ja, das hast du. Ja, aber das ist ja genau solche Dinge. Nicht Position groß, aber Helm, between the arms setup, genau also diese was, Sachen, die ja halt egal sind im Rennen. So, ne?
Exakt. Aber auch Anzug. Halt einfach wirklich also auch Anzug. Anzug ist teilweise auch sehr interessant, dass halt Anzüge, man muss ja immer denken, der muss so eng sitzen wie möglich, dass auch da teilweise Anzüge,
oh, das war bei Strati jetzt so. Hat er dir erzählt?
Hast du mir erzählt. Ich wollte den Namen jetzt nicht nennen. Aber da war es gut. Jetzt hast du das Fass aufgemacht. Da war es tatsächlich so, dass ein Anzug, der halt eher fast schon geflattert hat, glaube ich, oder?
Also nicht geflattert, aber wo du halt denken würdest, oh, der wirft da ein paar Falten und der ist auf jeden Fall, also es war eine Nummer größer oder die haben ja der hat ja Surpass und da gibt es, glaube ich, dann so M, MT und also Medium Tall und solche Geschichten. Der ist auf jeden Fall ein Step hochgegangen und da meinte, oh, viel komfortabler. Und dann meinte er, ja, der kann ja nicht schneller sein. Und war einfach schneller und komfortabler. Also ja, das, wie du gesagt hast, ich habe das früher auch immer gedacht, so, die Position, nee, das ist nicht schnell. Das kannst du nicht sagen von außen. Du weißt es einfach nicht. Also das ist, es gibt da so ein paar Sachen, was man jetzt weiß, mit den Between the Arms so, wenn das einer hat oder nicht hat, dann weißt du, der die Flaschen zwischen den Armen hat, das wird schneller sein als ohne. Aber so Position und Anzug, ob da jetzt zwei Falten, in die er wirft, irgendwo schneller sind oder nicht, kannst du so nicht sagen, musst du halt testen.
Genau, genau. Also deswegen, Position ist wichtig, Reifen sind wichtig. Dann tatsächlich natürlich auch immer der Antrieb, der muss natürlich gepflegt sein. Ich persönlich bin mittlerweile sehr, sehr großer Fan vom Wachs. Ich fahre tatsächlich nur noch gewachste Ketten.
Ich auch.
Auch da muss man natürlich ein klein bisschen drauf achten. Vor Frankfurt hatte ich tatsächlich so einen Spezialwachs, was mir ein bisschen um die Ohren geflogen ist, weil es ja an dem Tag dann extrem geregnet hat. Und das war dann nachher wirklich einfach runtergewaschen. Also das war wirklich fies. Da war dann in der zweiten Runde einfach wirklich gar nichts mehr mit Spezialwachs.
Hat echt schön geknirscht oder
also,
was?
Also ja, das war wirklich krass. Ich meine, gut, da war Hopfen und Malz verloren, aber das war schon vom Kopf her nicht besonders gut und auch leistungsmäßig nicht besonders gut. Aber da gibt es dann halt auch Wachs für nasse Verhältnisse in der Regel. Da muss man aber wirklich drauf achten, dass halt, wenn es richtig, richtig regnet, dann kann es halt negativ sein. Aber wenn die Kette frisch gewachst ist und man dann vielleicht auch einen Wachs drauf hat, was Feuchtigkeit ab kann, ist das in der Regel auch besser. Also das ist jetzt auch kein großer Kostenfaktor mehr. Das muss man halt, natürlich muss man das System dann immer fahren, weil wenn ich erst eine gefettete Kette gefahren bin, dann muss ich halt auch entsprechend die Kurbeln und halt auch hinten den Antrieb, also das Ritzelpaket erstmal komplett reinigen. Aber das ist, glaube ich, schon ein System, was bewiesenermaßen oder was halt einfach schneller ist. Ich glaube auch die ganze Pro Tour fährt mittlerweile.
Ja, also
ich glaube nicht, dass da irgendeiner noch mit gefetteten Ketten fährt. Also das hat sich tatsächlich einfach durchgesetzt. Und wie gesagt, ist vom Kostenfaktor her, ich glaube, ob ich jetzt eine gewachste Kette kaufe, die kosten mittlerweile, glaube ich, nur noch 15 Euro mehr. Und es gibt halt auch wirklich sehr, sehr gutes Flüssigwachs, was man nachträglich noch auftragen kann. Das ist tatsächlich auch nochmal so ein Gamechanger. Dann natürlich der Einteiler. Das ist jetzt, glaube ich, da gibt es schon relativ große Unterschiede. Nix hat's gesagt. Mittlerweile sind eigentlich alle so, dass sie solche Stoffbahnen verwenden oder solche Stoffe verwenden, die Top-Hersteller, dass es schon relativ schnell ist. Und das Wichtige ist schon, dass der gut sitzt. Also das dürftet ihr jetzt von eben nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht so,
ja, nicht, wenn er flattert, das wird langsamer sein.
Da mit einem Blaumann auf dem TT sitzt. Also so ist es jetzt.
Mit einem Maleranzug.
Genau, so ist es jetzt nicht, sondern der sitzt natürlich schon richtig, richtig gut.
Hast du das gesehen? Der von Movistar beim Giro hat vergessen, seine Kühlweste auszuziehen und ist Neunter geworden.
Das ist aber ganz schön Frust, wie viel da wäre wohl geworden, wenn er sie ausgezogen hätte.
Wer weiß, vielleicht ist sie schneller.
Das ist auch ganz interessant, dass normale Westen, also gerade auch bei Kältewettkämpfen, Westen, das, also was sich halt so aufblähen kann, das ist tatsächlich der schlimmste Aerodynamik-Fail, den man machen kann. Also diese normalen Fahrradwesten oder irgendwelche Regenjacken oder so, das ist wirklich die Katastrophe. Also da bei kalten Wettkämpfen lieber irgendwelche Sicherheitsfolie unter den Einteiler anziehen, weil das viel, viel besser wärmt als irgendwelche Jacken.
Ich habe auch also, schon Leute gesehen, die einfach dann die Weste unter den Einteiler gezogen haben, was ja auch smart ist. Oder es gibt auch extra so Windstopper-Unterhemden und so.
Genau,
das ist auch gut.
Das ist schon ganz, ganz wichtig. Aber nichts über den Einteiler anziehen, was ich im schlimmsten Fall noch aufblähen kann. Aber der Einteiler, der sollte schon gut sitzen.
Es wird warm. Wir haben geile Sommerrennen.
Hör auf, und auch definitiv. Nee, ich rede ja über die Aerodynamik. Und auch definitiv gut aussehen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst gut aussehen, sonst macht ihr kein gutes Rennen. Also ihr müsst wirklich...
Ach, Flatterweste sieht schon gut aus.
Wenn ihr am Schaufenster vorbeilauft und denkt, boah... Der sieht gut aus, der Athlet. Da werdet ihr gleich schneller sein. Und wenn es einfach nur für die Situation ist oder natürlich die Athletin. Dann persönlich bin ich großer Fan, je länger die Strecken sind, tatsächlich auch Straßenschuhe zu fahren, also Rennrad-Straßenschuhe zu fahren, keine Triathlon-Schuhe oder zumindest Schuhe mit Bohrersystem zu fahren, weil das tatsächlich einfach eine bessere Kraft übertragen. Bohrer, Hans Grohl.
Mit einem Dunstabzugssystem oder was? Damit gegen Stinkefüße.
Es ist spät, es ist dunkel draußen und wir haben es schon wieder, es ist schon nachts schlafende Zeit wieder für mich. Das Bohrsystem, also das ist schon deutlich besser als Klettverschluss. Ich weiß, dass einige das nicht so gerne machen, aber ich finde auch, dass einfach der Komfort auf dem Rad deutlich wichtiger ist. Einige Sohlen haben wir, glaube ich, in den letzten Episoden beim Presenter ganz, ganz häufig drüber gesprochen, macht einen großen Unterschied, was ich für einige Sohlen in den Radschuhen drin habe. Helm ist ja so ein individuelles Ding. Man sollte jetzt keinen klassischen Rennradhelm haben. Also ich finde, man muss jetzt auch nicht unbedingt einen Zeitfahrhelm haben, wenn man besonders ambitioniert ist. Einer mit Visier kann schon Sinn machen. Aber man sollte einen Aero-Rennradhelm haben. Also das macht tatsächlich auch große Unterschiede, ob ich einen vollbelüfteten Helm habe oder halt diese Aero-Rennradhelme. Da bin ich schon deutlich schneller als mit so einem klassischen vollbelüfteten Rennradhelm. Und das ist ja auch eine Investition, den kann ich auch im Training fahren. Also das ist jetzt keine Investition, die teurer ist. Ansonsten Nicky Boy, Position, Reifen, Tubeless oder halt TPU, Antrieb, Wachs. Gut sitzender Einteiler.
Ein ganz einfacher Sport.
Nee, das ist ja jetzt...
Das war nur das Radfahren jetzt.
Was fällt dir noch ein, was nicht viel Geld kostet? Also Scheibe zum Beispiel, das muss man nicht. Und man muss auch
Scheibe sind nur ein paar Watt,
Deep,
aber...
Deep Rims muss man auch nicht unbedingt haben.
Ah, doch, das ist schon ein Unterschied.
Nicky Boy, aber jetzt nicht bei den Leuten, die jetzt irgendwie,
also,
keine Ahnung...
Du bist ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll jetzt, dass du sagst, ja, das muss man nicht und dann erzählst
ich versuche jetzt
auf den TT.
Ich versuche, ja, du willst ja auch, wenn es gut läuft, noch unter 9 Stunden machen.
Das sagst du die ganze Zeit. Aus meinem Mund ist das noch nicht gekommen. Ich will eine gute Zeit haben.
Ich werde dich dann dran erinnern, wenn du 9.02 machst und mit deinem, wie heißt das da, Noah Fast oder Noah TT oder so, ich weiß es ja gar nicht. Nee, lass mal, also das ist, ich rede jetzt für 80% der Hörer, die irgendwie ein gutes Rennen machen wollen, die ein schnelles Setup haben wollen, ohne Unmengen von Geld auszugeben. Davon rede ich. Und man braucht Mäntel, deswegen kann man sich da halt gleich gute kaufen. Man muss sich entscheiden, ob man Tubeless fahrt oder, klar, TPU-Schläuche kosten das Doppelte oder das Vierfache von Betylschläuchen. Aber da reden wir davon, gebe ich 5 Euro aus oder gebe ich 20 Euro aus. Und mit 20 Euro, also 30 Euro mehr Invest, bei 2 Schläuchen habe ich halt viel, viel mehr Watt rausgeholt. Ein Teiler brauche ich eh. Helm.
Oh, ich habe noch was. Aero-Socken oder Calf-Sleeves. Preis-Watt-Verhältnis auch super.
Okay, ich finde ja, also das würde ich ja nicht machen, weil ich finde einfach, sieht scheiße aus. Und da wären mir diese 4, 5 Watt, das wäre mir egal.
Aero-Socken sehen scheiße aus?
Nein, Aero-Socken nicht, aber da musst du ja wieder 2-mal die Socken ausziehen.
Nee, wieso zweimal? Du ziehst nach dem Schwimmen die Aero-Socken an und läufst damit.
Aber kannst du mit denen laufen?
Ja klar, das sind ganz normale Socken unten dran.
Läuft man sich da keine Blasen mit? Da habe ich schon die furchtbarsten Geschichten gehört, dass man sich dann krasse Blasen läuft und so. Nee, ich finde Aero-Socken sehen cool aus.
Ich plane eigentlich mit Aero-Socken zu fahren und zu laufen.
Aber bist du vorher schon mal einen Lauf damit, hast du vorher schon einen Lauf damit gemacht? Mach das mal. Ich habe schon einige Experten, die sich dann fiese Blasen gelaufen haben. Das wäre wieder so ein richtiger Staggenburg. Sieht richtig gut aus beim Radfahren, pulvert eine richtig gute Zeit raus und dann beim Laufen an der Lende hat er die schlimmsten Blasen unter den Füßen, die es gibt.
Hatte ich noch nie. Ich habe eigentlich beim Laufen noch nie.
Aber
so
teste das vorher mal.
Ja, ich teste das.
Aber klar, da hast du definitiv recht. Calf Guards und Aerosocken, das sind halt auch tatsächlich nochmal sehr, sehr viel Watt für relativ wenig Invest. Da bin ich 100% bei dir.
Wir haben das Aero-Game auf dem Rad jetzt auch durchgespielt, glaube ich.
Ja, das war mir aber einfach nochmal wichtig. Das war halt, weil da jetzt natürlich ganz, ganz viele Leute sich irgendwie einen Riesenkopf machen und jetzt muss ich das noch investieren.
Nee, das werden die jetzt auf jeden Fall nicht mehr, nachdem die jetzt dann auf ihre Kette gucken und denken, scheiße, nicht gewachst, oh, ist der
aber
Mantel
das hast du ja
schnell.
Auch, das ist ja schon krass, wie viele du wirklich, also ich schlage immer die Hände über dem Kopf zusammen,
voll.
Wenn du dann beim Wettkampf zuguckst und irgendwie, keine Ahnung, ich würde sagen, 10% kommen dann mit quietschender Kette vorbei. Wo du echt denkst, Leute,
also wenn es quietscht, ist natürlich wirklich so, also da trainierst du so viel und dann die einfachsten Sachen sollten halt
für uns einfachsten Sachen. Für viele sind das nicht die einfachsten Sachen, deswegen sage ich die nochmal. Oder die fahren irgendwelche Reifen, wo du halt einfach ganz genau weißt, die sind jetzt nicht.
Schwalbe Marathon mit und Plattbarband.
Ja, irgendwie sowas. Und 8 Bar und hobbeln dann da über den Kurs. Also deswegen war mir das nochmal wichtig, das zu sagen. Ansonsten, Nicky Boy, das war heute so eine techniklastige Episode, die du da hast du ein Fass aufgemacht. Aber ist wirklich sehr interessant und jetzt macht es halt Sinn, sich auch nochmal über dieses
Setup. Ich bin nur mit meiner Frage kein Stück weitergekommen, ehrlich gesagt. Du hast da keine gute Hilfe.
Nee, natürlich nicht, weil ich dir ganz klar sage, fahr das Rennrad. Machst du das Rennen, um zu racen oder machst du es for the show? So wie Matteo das gesagt hat, dass das ein geiler Flex wäre, aber du willst ja nicht flexen.
Jetzt,
ich habe gesagt,
zum Flexen macht man High Rocks. Du hast es klar gesagt, was ich fahren soll, die Entscheidung ist durch. Ich fahre das Rennrad.
Nein, TT. Ich bin müde. Ja, es ist 20 vor 11. Normalerweise schlafe ich
jetzt
schon.
Also da hast du mir am Ende jetzt doch noch geholfen. Das ist gut.
Nein.
Ich werde jetzt das Rennrad fahren.
Nein, Nicky Boy,
das
ist doch auch... Überleg doch auch mal. Denk alleine mal, als wir beide vor 2 Jahren in Frankfurt am Start waren und dein Rad da stand im Hotelzimmer, wo der schöne Johann noch kam.
Ich schick dir ein Foto. Ich mach das fertig. Ich habe mir ja schon... Ich weiß, was ich machen werde. Ich werde einmal diese zwei Ausfahrten in einem Tag machen mit 2 Rädern, um das Gefühl direkt gegenüber zu haben. Und dann überlege ich mir, ob ich Neuseenman einfach mit dem Road-Setup mal starte, um es da auszuprobieren. Das ist ja dann so, weißt du, ich muss es schon wissen. Ich will es schon wissen, kann man damit schnell fahren? Und das ist der perfekte Test eigentlich, Vereinsmeisterschaft.
Aber Nicky Boy, ich kriege schon immer Hautausschlag, wenn ich sehe, dass auf so einem schönen Rennrad ein Aufsatz ist. Da denke ich schon, Alter, wie kannst du so ein schönes Rad so verschandeln?
Da musst du halt kein Triathlon machen jetzt. Da musst du
nein, das ist ja das Geile beim Triathlon, dass du da dann halt einfach dein TT hast. Und das ist doch
nicht
wichtig.
Alle.
Wenn du
es fahren viele mit Rennrad und Auflieger. Dann schließt du wieder viele aus hier.
Oh nein, ich rede doch von dir jetzt. Und ich finde wirklich dieses, also bei mir ist es wirklich so und auch jetzt auch mit dem Rennrad, es soll jetzt ja das SL9 rauskommen. Ich weiß nicht, ob du schon die Leak-Bilder gesehen hast. Beim Crux hat man es ja schon gesehen. Hast du es gesehen, das neue Crux? Mhm. Oh, stark, das brauche ich.
Ich bin ja jetzt so ein bisschen in die Aero-Falle.
Du hast jetzt die belgische Brille auf. Ey, das neue Crux ist ein totales Aero. Das sieht aus wie das SL7 als Gravelrad. Sieht super aus. Also, du kannst jetzt auch mal die belgische Brille wieder ein bisschen abnehmen.
Nee, ich bin ein riesen Specialized-Fan und bin das ja richtig lange auch immer gefahren und das Rad werde ich auch behalten. Wahrscheinlich. Muss ich mal gucken, ob ich hier Platz finde irgendwie. Aber ich finde halt SR6, SR7, SL8, das sieht halt immer gleich aus. Da ist halt nichts mehr passiert. Ja, das und alle fahren das dann, haben das gleiche
aber
Fahrrad.
Aber das Crux,
das ist halt,
ich rede nicht vom SL9.
Halt so,
ich rede vom Crux. Das sieht
ja, aber
aus.
Das Crux sieht aus wie dein SL8. Oder
ja,
SL,
genau.
Ja.
Ich habe das SL7.
Ja, aber das,
ich habe nicht das SL8.
Ja, SL7. Aber genau. Ja, guck, ich kann die schon gar nicht auseinander. Das ist das, was ich meine. Das ist alles zugleich.
Aber schick gleich.
Ah, ja,
aber Porsche 911 sieht auch irgendwie immer gleich aus, aber trotzdem
ja, ich will
in seinen
auch
Varianten.
Porsche fahren.
Ich fahre
also
den
wenn
ja auch
dann
nicht,
alten,
aber er
wenn
sieht schön aus.
Alten Porsche.
Aber er sieht auch nicht großartig anders aus als die neuen. Aber es ist ein schönes Auto. Es geht nicht darum, ob man es fahren will oder nicht. Aber jeder, da
muss
man schon
Porsche
sagen,
fährt,
es fährt ja nicht jeder ein Specialized.
Oh, hier schon richtig viele.
Ja?
Fahren wir auf Mallorca rum, ey. Mallorca fährt, also.
Ja, die fahren alle deutsche Räder. Die fahren Canyon und Rose.
Canyon
Rose und Cube.
Canyon und Specialized.
Na gut. Ja. Aber ich wollte nur sagen, das neue Krux, also das, ich wollte gar nicht darauf hinaus. Ich wollte sagen, dass das neue Krux richtig gut aussieht. Das neue SL9 sieht irgendwie aus wie der Hinterbau vom A-Road, den sie daran gebaut haben, wenn es dann tatsächlich das Rad ist. Und da muss ich sagen, finde ich jetzt keinen großen,
noch gar nicht gesehen, muss ich
keinen
sagen.
Großen Unterschied, wie du gesagt hast, zum SL7. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich immer noch, wenn ich jetzt mein Rad anschaue, mein SL7, dass ich immer noch denke, das ist einfach ein richtig, richtig schönes Rad.
Ja, ist es ja auch.
Also da sehe ich jetzt nicht, da sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit, mir irgendwie ein neues Rad zu kaufen. Hingegen beim Krux denke ich schon so.
Ja, da gucken bei dir ja auch noch Kabel raus.
Ja, natürlich gucken bei mir noch die Kabel raus. Ja, bei Shimano guckt hinten bei der Schaltung auch noch ein Kabel raus.
Ja, das stimmt.
Hört, siehst du. Also, und ist auch nicht schlechter als SRAM. Sieht halt nur scheiße aus im Vergleich zu SRAM. So, und ich wollte einfach nur sagen, dass die Optik, also bei mir wahrscheinlich auch noch mehr als bei anderen, aber wenn ich halt einfach so ein, also ich weiß noch, wie du dich gefreut hast über dieses TT, wie dein Giant da stand mit dem Monocockpit von Lasse und der Scheibe und sowas alles und so ein TT, wenn du das in die Wechselzone schiebst, da bist du doch so ein kleiner Sam Laidlow irgendwie. Wer fährt Ridley? Lena fährt Ridley. Welcher Mann fährt Ridley?
Jelle.
Jelle Gaines. Guck mal, da bist du doch ein großer Jelle Gaines, wenn du dein Rad da in Rot in die Wechselzone schiebst. Wenn du aber dein, wie heißt das, Noah da mit Aufsatz, dann bist du Sepp Breuer. Der fährt doch auch immer so einen Aufsatz dabei an.
Ich wäre gern so schnell wie Sepp Breuer.
Ja, aber das ist ein Endurance-Fahrer, das ist kein Triathlet.
Du hättest einen anderen Vergleich wählen müssen.
Nein, der ist der einzige Schnelle, der mir also eingefallen ist, der so einen Aufsatz am Rad hat.
Wir brauchen ja gar nicht, das habe ich ja, glaube ich, auch mehrfach schon gesagt, wir brauchen ja gar nicht darüber zu diskutieren, dass es genau so ist, wie du sagst. Es ist aber für mich trotzdem, juckt das auszuprobieren im Wettkampf einfach mal, dieses Setup, weil man es eigentlich nicht machen würde. Und wenn du die Option hast, also ich würde auch einfach mal sagen, 99,9999% aller Triathleten, wenn ich jetzt sage, hier, du kannst entweder damit jetzt fahren oder damit, such dir eins aus und leg los, ist die Entscheidung ja mehr als einfach. So, dann nimmt jeder das Zeitfahrrad und ab geht's. Und auch wenn du einmal so ein, das ist ja, das haben wir auch drüber gesprochen, wo ich das neue Rad gekriegt habe, wenn du jetzt dann von einem Rad kommst, was noch richtig alt ist mit Felgenbremse und das Giant bei mir hat ja auch noch Felgenbremse und das hat ja auch noch diese Felgenbremsen, die so unter das Tretlager gebaut sind und hinter die Gabel.
Also
ich sag mal so, wenn du da nicht Fahrrad fahren kannst, dann wird das richtig kritisch.
Es geht auch gar nicht um
Fahrradfahren. Du musst auch antizipieren, wo du bremsen willst und dann musst du so 600 Meter vorher schon mal leicht anfangen.
Viel, viel schlimmer ist, wenn das Hinterrad geschliffen hat bei der Bremse, brauchtest du ein Ingenieurstudium, um die Hinterradbremse so zu montieren, dass es nicht mehr geschliffen hat. Aber Gustav Wien hat auf den Ding Hawaii gewonnen.
Ja, das war bei mir in Frankfurt so, ne? Ich habe das dann ja echt nochmal da zum Mechaniker gemacht, weil ich es nicht hingekriegt habe.
Ich bin das jahrelang gefahren.
Und weil es ja Aero, alles kleiner, war ja noch bei dem Giant, die Bremsen, die sind so klein, dass wenn du die Bremsen richtig doll anziehst, was du musst, wenn du mit dem Fahrrad bremsen willst, dir wie ein Messer in die Hand schneidest. Also das ist so. Und wenn du jetzt dann, wo ich auch heute mit dem gefahren bin, es war das erste Mal dann TT-Scheibenbremse für mich, dass er dann auch so, wo du denkst, ja okay, ist jetzt nicht mehr so, ist nicht so geil wie das Roadbike, aber das ist halt natürlich so Handling-mäßig und auch Bremsen und alles, ist es ein so kranker Unterschied zu dem anderen. Wahrscheinlich, wenn du es in den Windkanal stellst und die Position alles perfekt passt, ist der Unterschied gar nicht groß oder fast gar nicht messbar. Sind es wahrscheinlich ein paar Watt, je nachdem, auf welchem Rad du besser sitzt oder wo du besser die BTA und die Sachen dran machen kannst. Aber ja, Handling und alles, so, das ist schon. Ich habe das selber echt unterschätzt, was sich da getan hat in der Radindustrie, muss ich sagen.
Ja, doch, das ist krass. Ach, eine Sache fällt mir da noch ein. Was sich auch noch lohnt, sind gute Armschalen.
Oh ja.
Gute Armschalen, bequem. Wo ihr wirklich gut, bequem drin liegt, wo ihr einfach auch eine Sicherheit habt, auch wenn es schnell wird oder wenn halt mal Seitenwind kommt oder so. Da gibt es auch welche, die jetzt kein Vermögen kosten. Aber das macht wirklich einen Unterschied, wenn ihr gute Armschalen habt, in denen ihr richtig große Auflagefläche habt, euch richtig schön reinlegen könnt. Das ist auch noch ein Invest, was sich wirklich lohnt und was mittlerweile auch, glaube ich, an nahezu alle Aufnahmen funktioniert. Vielleicht muss man da irgendwie nochmal ein Zusatzloch reinbohren, aber das kriegen gute Mechaniker auch hin. Aber das ist tatsächlich auch noch etwas, was sich lohnt. Aber ja, gut, Nicky Boy, wir werden das, du wirst es eh machen, wie du es für richtig hältst. Ich fände es ein bisschen schade, wenn du da mit so einem Zwitterrad da in die Wechselzone kommst, aber egal. Ich bin halt großer Fan von solchen, ich finde das immer wieder, immer wieder cool. Dieses, ich finde halt auch TT einfach geil. Ich finde auch jetzt wieder dieses Zeitfahren beim Giro, das ist einfach eine coole Disziplin. Und das ist ja auch das, finde ich, was beim Triathlon einfach so wahnsinnig viel Spaß macht. Diese Disziplin Rennradfahren, weil man halt einfach, ja, da ist man wieder einfach kleiner Junge irgendwie, kleines Kind oder halt dementsprechend kleines Mädchen. Das macht, finde ich, so viel Freude und ich freue mich halt auch immer über diese Teile. Das ist das, was ich eben sagen wollte, auch mit dem SL7, wenn ich irgendwo im Trainingslager bin und das Ding steht im Hotelzimmer, dass ich einfach dieses Rad angucke und immer noch denke, du fährst ein richtig, richtig schönes Rennrad. Das
ist geil,
obwohl ich das jetzt auch mittlerweile seit 7 Jahren, glaube ich, fahre oder seit 6 Jahren, ich weiß es nicht genau. Und das finde ich total toll, wenn man halt einfach eine Sache hat, über die man sich richtig freut. Ich kann mich aber auch über Radschuhe freuen oder über eine Brille. Also da bin ich wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen eigen.
Nee, ey, das geht mir genauso. Ach so, wie ich gesagt habe, also das ist ja auch so, warum habe ich das SL6 nicht schon längst verkauft? Weil ich irgendwie auch ein geiles Rad finde und mit Scheibenbremsen und ich bin, was habe ich auf dem Ding erlebt?
Felgenbremsen.
Felgenbremsen, ja, was habe ich auf dem Ding erlebt? Alter, und das, ich habe es mir auch immer noch angeguckt, immer wenn ich es auf Social Media gepostet habe, alles, oh, das ist immer noch ein richtig geiles
Eigentlich
Rad.
Eigentlich darfst du es auch nicht, ich habe ja bei mir war es ja sogar das SL5.
Und ja, das Orange,
ich auch,
das, ne?
Ja, genau, das habe ich auch.
Das werde
ich auch nicht verkaufen.
Also ich habe auch schon überlegt, so mir so einen geilen, es gibt ja mittlerweile auch echt schicke, diese Wall-Mounts, so dass ich mir das im Zimmer, wo ich rolle und so stehen habe, so irgendwo über dem Fernseher oder so geil an die Wand hängen, als wie so ein Bild. Nochmal richtig geil putzen, fertig machen
und
dann da einfach aufhängen.
Hast du das gesehen mit Wout van Aert, wo er seine
die Hall of Fame.
Das
ist auch nochmal ein Tipp, das Video zu gucken, irgendwie was mit Crown oder was auch immer, also die Doku von Wismar findet man von Wismar Liesebike auf dem YouTube-Channel. Das komplette Jahr bis Paris-Roubaix mit Wout van Aert, absolute Empfehlung, die Doku, der Film, das ist, boah, also als er da Paris-Roubaix gewinnt, da musste ich mir auch ein paar Tränchen wegdrücken, ey. Das, also so gut gemacht, so gut gefilmt, Hammer.
Ich glaube, da musste sich tatsächlich jeder irgendwie eine Träne wegdrücken, als das gewonnen hat. Aber genau, was du sagst, diese Doku, ich habe die auch gesehen, fand die auch richtig, richtig gut. Das ist aber ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, weil ich diese Woche tatsächlich, hier sind ja gerade die Roten Baum, das Tennisturnier. Und da war ich mit Kaspi beim Tennis und habe gedacht, da mal gucken, ob er da Bock drauf hat. Und ich habe momentan, bin ich wirklich überhaupt nicht in the game, was Tennis anbelangt. Also ich weiß, dass Zverev wieder abgesagt hat und weiß, dass Alcaraz und Sinner irgendwie sich um Platz 1 duellieren. Das war's dann aber schon. Ich weiß, dass Djokovic noch eine grandiose Australian Open gespielt hat, aber mehr Spieler kann ich dir nicht nennen. Und es war auch erste, zum Teil zweite Runde. Und dann waren wir da und haben eigentlich Spieler gesehen, die Namen habe ich vorher noch nie gehört. Und es ist ja trotzdem so faszinierend, was Sport für Emotionen auslöst. Also das ist gesagt, ich fand es wirklich ganz, ganz extrem bei dem Sieg von Wout van Aert, wo er Poggi niedergesprintet hat. Das war für mich auch wirklich so eine der absoluten Sporthighlights der letzten Jahre tatsächlich auch. Also unabhängig jetzt von Olympischen Spielen, aber so dieses Rennen an sich, dieses Duell, wie er zurückgekommen ist mit den Platten und die vielen schlechten Rennen oder vermeintlich schlechten Rennen, das wird halt auch nochmal so cool gezeigt, wo er da bei dem einen Rennen von Ganna irgendwie 100 Meter vorm Ziel überholt wird und er einfach wirklich Dors von Flanderen oder irgendwie sowas, genau. Also der Typ hat halt einfach echt Scheiße am Schuh und wenn du dir das Knie anguckst, er ist brutal. Aber das war, also was der Sport für Emotionen auslösen kann und du sitzt dann da in diesem Tennisstadion, hast überhaupt keinerlei persönliche Beziehungen. Ich bin halt Wout van Aert-Fan, deswegen ist das nochmal was anderes. Aber bei den Tennisspielern, dann kannte ich das gar nicht. Und dann war da irgendein deutscher 18-Jähriger, der mit einer Wildcard ins Turnier gekommen ist und hat dagegen, weiß ich nicht, die Nummer 30 der Welt gespielt, hat den ersten Satz ganz deutlich verloren. Und im zweiten Satz ist er dann auf einmal wieder zurückgekommen und hat dann den Satz gewonnen. Und dann alle Standing Ovations und wie du auf einmal mitfieberst. In einer Sportart, wo du so ich habe früher gespielt, Kasper spielt und ich finde das auch cool, aber mir geht da jetzt keiner ab. Aber du stehst in diesem Stadion und hast Gänsehaut. Und da ist mir wieder bewusst geworden, auch wie faszinierend einfach der Sport ist. Was das für Emotionen auslöst, was das für Gefühle auslöst, was das für Wut auslöst. Und das,
ja,
wo hast du das noch? Das hast du bei Musikkonzerten, dass du da irgendwie auf einmal Gänsehaut kriegst, weil dir die Atmosphäre um die Ohren fliegt oder weil da irgendwie gerade ein Monster-Song performt wird oder sonst irgendetwas. Klar, in Beziehungen hast du sowas, bei Freundschaften hast du sowas, aber es ist im Sport, ich finde es wirklich Ich hab da so, saß da so und ich Kasper aber, war genauso nichts,
also
gefesselt.
Vielleicht Musik noch. Musik und Sport sind aber das Einzige, wo du sowas auch hast oder super schnell entwickeln kannst zu Leuten, mit denen du ja persönlich null Berührungspunkt
genau,
hast,
das
die du nicht kennst
das
oder
sonst
was. Aber wie du dann da mitfieberst oder wie es dich packt und also das ist schon so, bei mir ist das bei Sport auch nochmal deutlich, deutlich mehr als bei irgendwelchen Musikgeschichten, weil ich da einfach nicht so tief drin bin. Das muss dann irgendwie schon so ein komplett besonderer Moment sein, wo es mich irgendwie ja, irgendwie anders erwischt, als ich erwartet hätte oder sowas.
Oh, bei Live-Konzerten finde ich schon.
Ja, schon manchmal, aber mich kriegt das nicht so super krank. Also ich bin da nicht so krass empfänglich bei, weiß nicht warum, aber
oh,
ist
doch,
einfach
das
so.
Das ist bei mir schon so.
Das bei mir ist so Sport, das kriegt mich halt jedes Mal irgendwie immer wieder. Auch so, wenn du dann hier in Köln Eishockey guckst oder so, und dann ist
genau
die Lanxess Arena.
Genau sowas.
Komplett voll und das dann so auch, ja, ich meine, ich gucke sonst überhaupt kein Eishockey. Ich weiß überhaupt nicht, wo Köln in der Tabelle steht. Aber wenn die verlieren, bin ich traurig. Und wenn die dann Tor schießen, bin ich glücklich und schrei da mit. Und also das weckt so Emotionen, obwohl du eigentlich in deinem Alltag teilweise ja diese Sachen, und dann gehst du zu diesem Event und mit der Abgabe oder dem Scan von Ticket bist du auf einmal Fan.
Ja, voll.
So, und das ist halt krass.
Absolut.
Das ist absolut krass.
Ich finde das auch, und ich meine, das ist ja dann tatsächlich so, wenn du jetzt irgendwo in der Eishalle bist und gerade da, ist es Bremer Straße bei euch? Nee, das ist Düsseldorf, glaube ich, DEG, ne? Bremer Straße?
Das ist, DEG ist Düsseldorf, ja, das kenne ich nicht. Also DEG,
ich glaube, das ist Bremer Straße.
Bremer Straße habe ich noch nie gehört.
Nee? Oh, jetzt fliegen mir wieder irgendwelche Kommentare um die Ohren. Jetzt wahrscheinlich ist es eine
Boxarena. Düsseldorf, da kenne ich mich nicht aus. Düsseldorf kenne ich mich nicht aus.
Ich glaube, das sind immer das, oder Bremenstraße, ich weiß es nicht genau. Irgendjemand wird es wissen, worauf ich hinaus will, wenn die DEG gegen die Kölner Haie spielt. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, heißt die Straße, wo das Eisstadion in Düsseldorf ist. Egal. Fußball, da hast du halt diese riesen Arenen. Aber der Center Court irgendwie beim Roten Baum, der war auch erste Runde, halb, vielleicht dreiviertel besetzt. Das war jetzt nicht so, dass da das Stadion irgendwie gekocht hat. Also anders als jetzt beim Fußball oder als beim Eishockey. Aber trotzdem war halt so diese Nähe zu den Athleten, zu den Spielern war halt da. Und das ist einfach echt faszinierend. Und ich finde das auch jedes
Mal
wieder.
Ja, und du gehst da, ich finde halt bei sowas, ich kann das total nachvollziehen, weil du gehst da hin, denkst du, ja, ich gehe da jetzt bei dir im Fall, ich gehe mit Caspi jetzt dahin, hab einen coolen Tag mit dem Kleinen und wir gucken ein bisschen Tennis und haben da einen netten Tag.
Genau.
So, und du gehst da ja ran mit so, ja, ich kenne ja keins, ja, also was soll das Großes sein? So, und dann spielen die dreimal hin und her, haben den ersten geilen Ballwechsel und zack,
voll,
bist du
voll,
drin.
Genau
dann bist
so,
du sofort
genau
drin.
So, genau.
Ja.
Und das war, ey, es war wirklich, wir waren von 15 bis 21 Uhr da.
Geil.
Und sind dann wirklich früher gegangen, weil ich halt irgendwie gedacht habe, ey, komm, der muss jetzt morgen wieder früh hoch, du kannst jetzt hier nicht noch, kannst jetzt hier nicht noch die Night Session gucken, und wollten auch noch im Hellen mit dem Fahrrad zurückfahren. Und dann haben wir dann aber trotzdem noch am Laptop den Satz zu Ende geguckt, irgendwie bis 21:45. Da hat dann auch ein Deutscher den Weltranglisten Sechsten noch geschlagen, wo wir dann auch super happy waren. Und dann, naja, gehst du irgendwie so ins Bett, grinst und träumst dann nachts vom Tennis. So. Und da habe ich wirklich gedacht, wie abgefahren ist das? Also das ist wirklich, klar, wahrscheinlich bin ich da auch irgendwie Freak, deswegen mache ich auch diesen Job. Aber das ist einfach echt toll zu sehen. Und klar, wenn du dann irgendwie beim Ironman Südafrika am Stand stehst und diese Atmosphäre dann da hast, das ist irgendwie so dein Home-Turf, dann hast du da Athleten, mit denen du emotional noch verbunden bist, das ist dann nochmal was ganz anderes. Aber du hast es gesagt, dann wirst du halt einfach in so eine andere Sportart geschmissen, mit der du eigentlich überhaupt nicht viel zu tun hast, wo du nicht mal mehr die Protagonisten kennst, und trotzdem fesselt dich das Ganze halt dermaßen. Also das ist schon wirklich, das ist schon wieder echt faszinierend. Und da habe ich auch nur gedacht, was Sport einfach für eine tolle Sache ist. Und jetzt auch mit den Olympia-Bewerbungen der deutschen Städten, Hamburg muss ja noch abstimmen. Natürlich gibt es da zig Argumente, was IOC und mafiöse Zustände anbelangt und sowas alles, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber wenn du dich einfach so auf diese Kernwerte konzentrierst, also einfach diese Emotion, die das auslöst, auch bei Kindern, was einfach Olympia in der eigenen Stadt für die Kinder bedeutet, also so diese Vision, einfach diese Olympischen Spiele, vielleicht schaffen es zwei aus der Stadt dann bei Olympia dabei zu sein, aber und auch dieses Zeichen, weißt du, auch mal wieder was Positives, nicht immer nur dieses, oh, uns geht so schlecht und alles ist nur negativ und das Land geht den Bach runter, sondern einfach mal ein Zeichen zu setzen, nee, wir wollen die Olympischen Spiele haben. Weil wenn du die anguckst,
ja,
was es in Paris
ja
ausgelöst hat,
genau, in Paris,
London,
überall, nicht nur sportlich.
Irre. Nein,
das ist ja
überall.
Auch, dass dann Infrastrukturprojekte vorgezogen werden,
alles
und so, die dann umgebaut werden, dass auch dann für die zukünftigen Generationen auch danach die Sportstätten im geileren Zustand sind,
auch
öffentlicher Nahverkehr für alle, die mit Sport nichts zu tun haben. in geileren Schuss ist, weil auch dann die Stadt sagen will, ja, wir sind hier vor der Welt.
Genau.
Das soll hier natürlich auch alles funktionieren. Da werden auch Dinge gemacht, die mit Sport gar nichts am Hut haben, dass da einfach, was wirklich komplette Infrastrukturthemen sind, die auch allen Leuten dann zugute treffen, die sagen, ah, Sport habe ich nichts zu tun, ist mir egal. Das ist so, Olympia, das kann so viel auslösen und hat auch am Ende, ich meine, wenn das dann vor Ort ist und du sagst, ja, habe ich nichts mit am Hut oder sonst was, ich bin mir sicher, das wird auch so viele dann catchen, die dann auf einmal doch irgendwo beim Triathlon oder beim Marathon an der Strecke stehen, was da nichts kostet und ich zufällig vorbeilaufe und die Stadt ist voll und die Stimmung ist volksfestmäßig und das ist einfach, ja, ich hoffe einfach, dass es klappt. Das wäre einfach so geil, wenn Olympia in Hamburg, ey, boah, das mitzuerleben, das wäre wirklich, das wäre ein Traum.
Ja,
für dich
halt
ja noch, für dich noch mehr so, ne, aber dann
ja, das war auch ganz krass. Ich hatte mit beim
Schlaf bei dir im Flur auf der Luftmatratze.
Das ist ganz witzig. Im Rahmen vom Hamburg-Marathon war ich dann nochmal bei der Live-Berichterstattung mit dabei am Mikro und habe die gemeinsam mit Ralf Scholt und Philipp Flieger gemacht. Und dann habe ich halt auch nochmal dieses Thema angesprochen, weil ich, als ich die Athleten betreut habe, dann natürlich relativ häufig auch dann an irgendwelchen Olympia-No- oder Olympia-Ja-Plakaten vorbeigefahren bin. Und dann habe ich da mit den beiden auch nochmal drüber geredet. Und dann hat Ralf auch nochmal erzählt, dass dann natürlich in Paris beispielsweise ganz, ganz viele ihre Wohnung vermietet haben, weil die natürlich unfassbar viel Kohle dafür kassiert haben und auch eher so waren, nicht unbedingt und ist dann alles viel zu voll, die Stadt. Und dann hat er die Atmosphäre so eingeschlagen, dass die dann halt alle wieder zurückkommen wollten, aber natürlich ihre Wohnung vermietet hatten und sich dann alle schwarz geärgert haben und gesagt haben, scheiße, krass. Ich kann doch jetzt nicht, in meiner Stadt geht gerade sowas ab und ich bin nicht da. Und dann halt irgendwie bei ihren Eltern auf dem Sofa übernachtet haben, um unbedingt wieder, also schon irgendwie, ich glaube nach der Eröffnung sind sie dann alle wieder zurückgekommen, also so unter dem Motto, die Ratten verlassen das sinkende Schiff und dann aber, nee, wir wollen doch dabei sein, wie die Arche untergeht. Also das war wirklich ganz spannend und ich finde halt gerade wirklich dieses, also auch was du, ja, diese Emotionen, die es auslöst und was du halt auch einfach für Visionen auch hast, ne? Also das ist schon wirklich irgendwie was Einzigartiges und ja, schon irgendwie toll und das war irgendwie ganz, ganz cool, mal wieder zu realisieren, dass man einfach durch einen anderen Sport genau so gecatcht wird, wie halt irgendwie so das Daily Business. Und ja, einfach mal wieder irgendwelche Sportevents angucken, unabhängig vom Triathlon. Das kann schon auch richtig, richtig Spaß machen. Gut.
Mach mal einen Deckel drauf.
Ganz kurz noch, wer gewinnt Ironman Lanzarote?
Sam.
Jetzt haust du aber einen raus. Echt? Bei der Halbdistanz war er nicht schlecht, ne?
Boah, der war überragend. Was der auf dem Rad wieder gemacht hat da, das war einfach krass. Und Lanzarote, die Radstrecke. Ich meine, wir haben Sam schon mal gesehen auf Lanzarote, da hat er auch unglaublich einen Bikesplit gemacht, ist halt dann Powerwalk geworden am Ende, aber das hat er ja...
DNF sogar, das ist ausgestanden.
Ja, Powerwalk und dann raus, ja, das DNF. Kann natürlich in Lanzarote immer passieren, weil die Radstrecke ist schon einfach hammerhart und wenn du da überziehst und dann in der Hitze laufen musst,
kommt dann PL5 von hinten?
Ja, also auf jeden Fall, also die es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Patrick hat keine Chance und Sam gewinnt auf jeden Fall. Aber ich glaube einfach, Valencia war so stark und Sam, der muss jetzt auch mal wieder ein gutes Rennen machen.
Ja, du hast gerade gesagt, der hat ein gutes Rennen gemacht.
Ja, aber auf der Langdistanz. So, wen interessiert denn der Ironman Valencia? So, das weiß er ja selber auch.
Der hat rot gewonnen, das ist noch nicht mal mehr ein Jahr her.
Ja.
Ist so fies, ne? Alles Schnee von gestern.
Das ist alles
ich glaube tatsächlich, dass Patrick das Ding gewinnt.
Das wäre auch geil.
Wenn das nicht gewinnt, glaube ich, kommt er auch nicht aufs Treppchen. Ich glaube, das wird so ein Hop oder Top.
Das bei beiden. Das will ich bei beiden sagen. Bei beiden entweder die gewinnen oder nicht Top 5.
doch. Doch, den Slot holt Patrick sich. Wobei, es sind schon tatsächlich relativ viele qualifiziert, die am Start sind, die auch tatsächlich vor Patrick sein könnten. Also ein Arthur Ozo beispielsweise hat ja auch Ironman Cozumel gewonnen. Haben wir herausgefunden, auf Lanzarote den Streckenrekord, hat das Ding vor 2 Jahren gewonnen. Also das wäre jetzt keine Schande, wenn Patrick hinter dem an den Tag kommt, weil er jetzt keinen A-Tag hat. Gerade, wir haben es angesprochen, wobei ich weiß gar nicht, ob die Radstrecke Patrick nicht liegt. Das ist eigentlich schon...
Ja, kann ihm schon auch liegen mit den Höhenmetern und so, schon. Das darfst du nicht unterschätzen.
Nein. Und er kann auch richtig gut steuern. Die haben die ein bisschen verändert. Also du die ist, glaube ich, ein bisschen einfacher geworden.
Echt? Was haben die verändert? Weißt du es?
Naja, du fährst ja nicht mehr runter zum La Santa. Du biegst vorher schon ab. Diese neu asphaltierte Straße in den Feuerbergen fährst du wieder runter. Also du fährst nicht mehr von Mara. Das ist natürlich auch echt ein harter Abschnitt gewesen, wenn du von Mara hochgefahren
bist. Das ist natürlich, das ist eigentlich das härteste Stück gewesen. Weil du von unten von Mara, wenn du dann über die Windmühlen noch hoch musst, bis Haria.
Wo ich so gegrillt wurde von Fred.
Ja, und dann musst du ja eigentlich noch in die steilen Berge, wo immer der Wind drauf ist. Aber du kannst dich halt von diesem Stück von Mara richtig grillen.
Da hat er mir den Skype abgezogen, Alter.
Ja, das war fies.
Ich meine, ist auch nicht schwer, einen alten abgehalfterten Coach den Scalp abzuziehen, aber das
mit der Kältung.
Das hat richtig genossen, das stimmt, scheiße. Oh, wie war ich da froh, als Fritze auf einmal auch nicht mehr konnte, als ich da bei Fritze auch gesehen habe, dass der Puls immer höher geht. Aber das Scheißerchen, der Abschnitt ist nicht mehr da. Da fährt man vorher schon die neu asphaltierte Straße und dann fährt man halt rüber. Dieses Uga da, diese Weinstraße fährt man dann rüber. Ich glaube, das macht schon nochmal echt einen großen Unterschied.
Ja, wobei die außen leicht hochgeht, aber es ist auf jeden Fall einfacher.
Ja, aber anders.
Ja, ist einfacher.
Und du hast auch nicht diesen superschnellen Abschnitt, wo Patrick beispielsweise im Nachteil wäre, weil er da halt einfach zu leicht ist. Das ist das, was wir eingangs besprochen hatten. Dann fährst du natürlich klassisch hoch und dann fährst du tatsächlich nochmal irgendwie so eine Out-and-Back-Section, glaube ich, auf der neuen Hauptstraße oder auf der Parallelstraße.
Auf der LZ1, oder was?
Ja, muss dann aber wieder hoch, was du vorher nicht musstest, also jetzt die letzten Jahre schon, aber ganz früher nicht, von Costa Teguise hoch nach Teguise.
Aha.
Da musst du nochmal hoch.
Muss man die nochmal angucken, die Strecke.
Das ist aber für Patrick wieder auch gut, weil da halt einfach wieder Watt pro Kilogramm Körpergewicht extrem gut ist.
Ja.
Also ich sage, dass Patrick das Ding gewinnt. Mhm. Und wenn das nicht gewinnt, wird er Vierter oder Fünfter. Die Quali holt er sich. Das wäre echt fies, wenn nicht. Also nee, das schafft er. Das definitiv. Und bei den Frauen gewinnt Lucy, glaube ich.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Doch. Was schade wäre, weil sie dann, glaube ich, nicht in Hamburg am Start ist. Sie ist ja in Hamburg auch gemeldet.
Meinst du?
Ja. Ich glaube, wenn sie Lanzarote gewinnt, ist sie das Dark Horse. Dann zieht Rot noch jemand aus dem Zylinder.
Meinst du? Ja.
Glaube ich schon.
We will
doch,
see.
Doch.
Bis zum Kreise vor Tahitsche und dann wieder
irgendwie
hoch.
So.
Okay.
Ja.
Dann über Tizigite.
Aber die Laufstrecke ist einfach auch echt für Patrick gemacht. Du hast Wendepunkte, das geht die ganze Zeit rauf und runter. Du siehst dich. Weißt du, das ist ja auch so ein Ding, wenn der dann sieht, wie es, und dann siehst du einen Patrick Lange, wie der da auf den Wendepunkt zugestürmt kommt. Ich glaube, das ist doch. Ich glaube, PL5 gewinnt das Ding. Wir haben übrigens, müssen wir nochmal sagen, wir haben zwei Siege unterschlagen, hast du gelesen, ne?
Ja.
Ironman Israel, ich wusste gar nicht, dass es den gibt, ehrlich gesagt.
Doch, das hatte ich noch auf dem Schirm, da ist Patrick doch auch 2:35 gerannt.
Ich dachte, da gibt es nur den Israman oder so.
Aber nee, gab es doch nur ein Jahr irgendwie. Ja.
Okay, und dann Tulsa.
Tulsa hatte ich noch im Kopf, das mit irgendwie gleich ist, das ist alles USA, das ist alles über einem großen Teich.
Stimmt, man könnte sagen, hat er schon mal einen Ironman außerhalb der USA gewonnen?
Ja, Israel.
Israel, ansonsten nicht. Ansonsten hat er alle seine Siege in den USA erzielt.
Ja.
Gut, aber
es wäre auch geil für Patrick, wenn er Lanzarote gewinnen würde.
Ja, voll, das ist halt, da hatte ich erzählt, das ist einfach echt nochmal so ein Ding, das ist halt einfach, Lanzarote ist ein geiles Rennen. Und Andi Böcherer, haben wir auch gehört, hat auch den Ironman Italien gewonnen. Haben wir auch unterschlagen, weil ich gesagt habe, dass der Ironman Lanzarote der einzige Ironman war, den Andi gewonnen hat. Andi, sorry. Stimmt natürlich nicht. Auch den Ironman Italien. Ist wichtig. Ironman-Sieg ist, habe ich auch mal von geträumt. Hat nicht geklappt.
Bald, Nils. AK-60.
Nein, das zählt nicht.
Dann holst du das Ding.
Um Gottes Willen. Aber das Schlimme ist, es ist ja nicht mehr so, also es ist jetzt, Ewigkeiten ist auch nicht mehr hin.
Ich hoffe, ich kriege dich dann aber irgendwann hin.
Weißt
aber
du, das ist so.
So mit einem Zeitfahrrad nochmal, Nils.
Das klingt
so,
das klingt
du hast das Zeitfahrrad im Keller stehen, aber
ja,
weißt
klar.
Du machst ja nichts damit. Ich konnte dich nicht mal überreden, jetzt Mitteldistanz zu machen.
Nee, weil dieser, Anna hatte Geburtstag, Kasper hat Geburtstag, Mai ist echt, das ist einfach
irgendwas
so.
Irgendwas ist immer.
Nee, das stimmt nicht. Also die... Die Form ist halt nicht da. Ich war echt das letzte Mal schwimmen in Ratzeburg beim Biest. Vor ein Dreivierteljahr war ich das letzte Mal schwimmen. Egal, muss ich auch nicht. Deckel drauf.
Bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche. Und ja, dann ist ja schon Neuseeland, Vereinsmeisterschaft.
Race Week.
Wo wir beide vor Ort sind. Ich starte zwar nicht, aber ich bin da, mach das Briefing. freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Ja, du hast
so viel Athleten am Start, das ist...
Mach den Run. Wie ist es jetzt eigentlich? Dürfen, weil es kommen auch einige NG-Training-Athleten, dürfen die jetzt eigentlich beim Pushing Limits mitmachen oder nicht? Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja?
Wenn die sich da nicht gemeldet haben, für dann nicht, glaube ich. Hm. In die Clubmeisterschaft kommen wir natürlich nur Leute reinpacken, die im Club sind.
Ja, aber sie haben ja den gleichen Trainer eigentlich.
Ja, der Trainer ist ja nicht die Verein.
Ja, aber Pushing Limits Club ist ja auch nicht auch kein Verein, oder? Das ist auch kein Verein. Wir haben noch keinen Verein.
Wir machen da eine inoffizielle Vereinsmeinsterschaft.
Ja, aber bei
strikte Regeln.
Aber inoffiziell. Inoffiziell hört sich nach FIFA an. Und bei der FIFA kann man sich immer einkaufen.
Dann, wenn du mir sagst, das ist cool ist, mit einem Rennrad zu starten, dann können wir darüber reden.
Nein, ich bin nicht käuflich. Das kann ich nicht. Aber wirklich, da bin ich auch sauer, wenn ich dann da in Greding stehe und du kommst dann da,
allein
fährst
dann
da
an den
Hörnchen an und sowas alles. Da schießt dich auch raus.
Wahrscheinlich willst du mir deswegen keine Flasche angeben.
Nein, würde ich nicht.
So, hin und wieder wegziehen.
Ich würde dich damit nass spritzen, würde ich dich vorne auf der Straße würde ich es ausleeren. Wie diese Geschichte von Hell on Wheels, wie er da oben in Teneriffa die letzte Cola-Dose aus dem Automaten gekauft hat. Und wo er seinen Kollegen auf den Boden geschüttet hat. So, damit machen wir wirklich den Deckel drauf. Wie Hell on Wheels sagen würde, gute Nacht. Schlaft schön. Lieben Gruß, Hell on Wheels, falls du das hörst, auf die Kanaren. Vielleicht guckt er zu beim Ironman Hawaii. Und Mengster, die Legende, startet beim Ironman Lanzarote.
Oh!
Chris Menk gibt sein Comeback. Geil. Ja, da auch nochmal.
Da gucke ich hin.
Die Daumen drücken.
Was kann er machen? Ist er fit?
Ja, ich glaube, der wird ganz gut vom Rad steigen. Er wird definitiv gut aus dem Wasser rauskommen. Und dann Radfahren. Oh.
Das ist ein absolut sympathischer Athletentyp.
Ja, definitiv. Das ist so die alte Schule, die noch weiß, wie man danach sich verhält nach dem Rennen. Aber ich glaube, läuferisch, er hatte auch eine Wadenverletzung und so. Wird schwierig. Kann sein, dass die Radzeit schneller ist als die Laufzeit.
Ja, da sprechen wir auch in den nächsten Wochen noch drüber, wie ich das Ganze angehe. Pacing für Rot nochmal, weil ich will auch durchjoggen. Das ist schon mein Ziel, Nils, in Rot. Also,
aber damit hast du dann ja auch die Frage zum Rennrad oder TT selber beantwortet.
Ja, deswegen Rennrad, damit ich nicht all out fahre und denke, ich kann das Ding gewinnen. Sondern Rennrad, dann weiß ich schon, ey, heute, da geht's nicht um die letzte Minute.
Nicky, boah, wir hatten so ein schönes Ende mit Hell on Wheels. Jetzt ja. Nicht noch das.
Okay.
Also, gute Nacht. Tschüss.